Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 2 Stunden später. Im Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timo ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Zurück aus der Sommerpause geht es heute um Borderlands 4. Ach nee, Silksong ist rausgekommen. Naja, dann ist alles egal. Und sind wir mal ehrlich, die 4 haben lieber das GTA unter den Indie-Games in die Hand genommen für euch. Erst auf der Gamescom wurde der Ansturm auf das Spiel von Nintendo und Xbox unterschätzt. Und als es dann rauskam, waren sie alle überfordert. Selbst Steam war komplett down. Und sicherlich haben die 4 sich auch in dieser Folge wieder an das 2-Stunden-Limit gehalten. Oder? Aber hat Timo dem Spiel eine faire Chance gegeben? Hatte Kuro vielleicht auch ein paar gute Gamescom-Momente? Konnte Chris sich zurückhalten und das Spiel nach 2 Stunden für die Aufnahme weglegen? Ist Marvin an der Schwierigkeit des Spiels gescheitert? Und hat überhaupt jemand auch nur eine Sekunde Borderlands gespielt? All das sowie Erfahrungen zur Gamescom 2025 und ein Too Long Didn't Read der letzten Woche hören wir gemeinsam in der heutigen Episode. Viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 2 Stunden später. Der Podcast, der sich meistens an die 2-Stunden-Regel hält. Und heute werden wir über ein Spiel reden, auf das Menschen seit vielen, vielen Jahren warten. Es ist Silksong. Und damit wir über dieses Spiel höchst qualifiziert sprechen können, haben wir uns heute in kondensierter Dreierrunde zusammengefunden. Wir haben Timo kurzerhand über Bord geworfen, weil er hätte eh nicht richtig mitreden können. Deswegen das machen wir gar nicht. Timo ist dieses Mal nicht dabei, dafür aber 2 Leute, die, wenn es um schwere Spiele geht, besser drüber reden können als alle anderen Menschen, die ich so kenne. Zum einen bei mir an der Seite der Mensch, der endlich wieder da ist, zurück aus der Game 2 Pause. Er hat seine erste Review letztens veröffentlicht, die ganz aufregend. Nein, er schüttelt den Kopf. Nein.
Theoretisch meine 2. Review.
Fuck.
Danke, dass du aufpasst.
Siehst du mal, ich bin schlechter Fan. Hm. Schlechter Fan. Der seine 2. Review veröffentlicht hat in diesem Zuge. Ihr habt seine Stimme schon gehört. Es ist Kuro.
Hi, na? Ich bin Kuro. Hi. Und ich arbeite bei Game 2. Das wissen hier in der Runde nicht alle. Ein Format, das sich auf YouTube mit Videospielen auseinandersetzt. Auf informative und unterhaltsame Art.
Ich dachte immer, ihr seid ein Podcast. Sehr gut. Ebenfalls dabei ist ein Mann, der Hollow Knight sich auf das Herz tätowiert hat. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er dieses Spiel teilweise innerhalb der ersten 30 Minuten durchspielen kann, wo andere Leute 10 Stunden für brauchen. Sein Name ist Chris. Ich heiße ihn herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag.
An dieser Stelle ein riesiges Danke an den Introsprecher von dieser Folge, nämlich Nisi, der aus der Gamescom Creator Academy kommt. Ein Thema, das ich auf der Arbeit betreue, was ich sehr schön finde, was mir sehr viel Spaß macht, wo wir junge Talente quasi ein bisschen betreuen. Und dementsprechend fand ich die Connection irgendwie ganz schön, weil wir natürlich die Gamescom und den August geskippt haben zur Sommerpause und dementsprechend, dass die erste Folge danach ist. Und ich würde ganz gerne auch mit diesem Thema, mit der Gamescom nämlich einsteigen, weil ihr 2 Süßmäuse, ihr hattet ja mehr Chris und weniger Zeit Kuro, euch ein bisschen die Veranstaltung anzugucken. Und Kuro, ich will nicht mit dir über dein großes Kriegstrauma reden, aber ich habe gesehen, weil so viel Fan bin ich ja doch noch, du hast hier einen wundervollen Indie-Rundgang gemacht. Wie war das denn so? Erzähl doch mal ein bisschen.
Marvin.
Ja.
Ja, mittlerweile, es ist eigentlich schon Oktober.
Ja.
Wir sind im Herbst. Mhm. Die Gamescom, die habe ich abgesperrt. Die ist verschlossen in der Kiste. Dann bin ich in den Keller gegangen, dann habe ich den Kellerboden, den habe ich aufgebrochen. Ganz viel rausgetragen auch, so ne, rausgeschippt mit
ja.
Und ja, 6 feet deep, da ist die Kiste drin und dann alles zuzementiert.
Und jetzt kommt Marvin wie John Wick und zwingt dich dazu.
Und er schießt meinen Hund einfach vor meinen Augen. Jetzt muss ich da wieder, alles aufbrechen.
Nur fürs Protokoll, ich würde keine Hunde erschießen.
Doch, du hast meinen emotionalen Hund hast du gerade.
Einfach. Ich will mit dir über die schönen Aspekte deiner Veranstaltung reden und nicht über das, was dich vielleicht auch ein bisschen Sachen hat in die Kiste stecken lassen.
Ja, okay, über die schönen Dinge. Ja, der Indie-Rundgang.
Ist ein Mensch zu dir gekommen und war so, Mensch, Kuro, ich find's richtig geil, dass ihr Game 2 zumindest.
Ah ja, okay. Also grundsätzlich gab es sehr viele Menschen, die ich getroffen habe. Also ich habe nicht so super viele Menschen getroffen, weil ich jetzt nicht so viel über die Gamescom rumgerannt bin. Aber es gab schon natürlich einige Leute aus der Community, die einen angesprochen haben und natürlich erstmal es sehr schade fanden, dass es mit Game 2 auf klassische Art und Weise vorbei ist mit der Show. Aber sich natürlich auch darüber gefreut haben, dass es noch irgendwie weitergeht und ihren Support ausgesprochen. Und das tat natürlich sehr, sehr gut, weil wenn es halt so einen krassen Einschnitt gibt in ein Format oder bei einem Format oder beziehungsweise beim Team, das dieses Format macht, ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass dann Leute trotzdem noch sagen, so, ey, wir bleiben euch trotzdem noch, wir bleiben Fans und freuen uns auf das, was kommt, was immer das auch sein wird. Weil damals im August gab's diesen Fahrplan ja auch nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, ich habe mit Markus dieses Mal den Indie-Arena-Rundgang gemacht. Also Indie-Arena-Booth ist halt einfach die beste Halle oder der beste Stand auf der Gamescom. Also es macht mir immer am meisten Spaß, weil du da halt Spiele findest, weil du da, glaube ich, noch so richtig überrascht werden kannst. Ja. Wenn du so in den Hallen unterwegs bist, siehst du oft Dinge, die kennst du oder du weißt, was dich erwartet, mehr oder weniger. Aber in der Indie-Arena, da findest du halt wirklich noch Spiele, die dich komplett überraschen, wo du dann davor stehst und sagst, was ist das denn? Das in der Halle, in welcher Halle du auch immer bist, klar hast du dann FIFA, dein Capcom, da weißt du halt, was dich erwartet, ne? Oder irgendwie so Anime Girls in wenig Kleidung, dann weißt du, ah, okay, na, gut. Aber in der Indie Arena, da gehst du hin und da findest du Spiele, die sind fresh, die sind cool, die machen Spaß. Kannst direkt mit den Creatoren, mit den Devs reden. Das ist immer sehr wholesome. Und da haben Markus und ich zum Beispiel Ball Pit entdeckt. Und Ball Pit ist halt mega nice.
Ja, kleine Common Misconception. Die Indie Arena Booth ist ja nur ein Aussteller, wie du es eben gesagt hast. Aber die Indie Area in der 10.2 ist das ja, glaube ich, ist ja viel größer als dieser eine Stand. Mhm. Das heißt, diese ganze, alle Indies, die man dort findet, das ist die Indie Area und die Indie Arena Booth ist dieser eine Stand, der entsprechend so auch markiert ist mit der Umrandung oben. Ja. Nur so als kleiner Fact für den ein oder anderen Gamescom-Besucher, Besucherin, die das vielleicht falsch verbalisieren. Chris,
was ich liebe bei der Indie Area ist, dass sich die ganze Nummer so anfühlt, also Q hat vollkommen recht, da wirst du noch überrascht und sowas, aber für mich fühlt sich das Ganze noch so an wie damals, als ich zum ersten Mal auf die Games Convention in Leipzig noch gegangen bin, wo man einfach, egal, also klar, da muss man auch anstehen, das war nicht, es war aber halt einfach anders. Ich weiß noch, ich bin zu Blizzard gegangen, die einfach eine kleine Area hatten, da gab's keine Zäune, keine Absperrungen, keine Schlangen. Da konntest du einfach hingehen und dich direkt mit den Devs darüber unterhalten, was sie nächstes Jahr auf den Markt bringen werden, nämlich World of Warcraft. Und dann standen da einfach Devs da und so, ja, okay, warte, ich erzähl dir mal was und zeig mir halt irgendwas über den Blackrock. Also ja, ist das so Endgame-Gebiet, da, da, da. Und dann gehst du einen Raum weiter und dann, also es ist immer so, es war einfach geiler. Es waren auch Leute da, klar, es war auch voll, klar, aber du konntest halt innerhalb von kürzester Zeit mal irgendwie ein Pad in die Hand nehmen. Du konntest immer irgendwie relativ schnell mit Devs schnacken und das hast du heute in der Indie-Area auch, aber halt nur da quasi, weil in den großen Hallen kannst du sowas vergessen.
Ja, beziehungsweise als akkreditierter Pressemensch wirst du es wahrscheinlich auch im B2B haben.
Ja, klar, also aber das ist ja, also damals bei der in Leipzig war ich auch nicht akkreditiert und hat sich für mich deswegen irgendwie, das ist noch so der letzte Teil Oldschool-Convention, den es von damals noch gegeben hat. Aber ich hatte, glaube ich, im Gegensatz zu Kuro sehr viel Spaß auf der Messe. Ich hatte wahnsinnig coole Termine und der übliche Wahnsinn. Die Rocket Beans Party war heftig, cool. Ich habe mich letztens drüber unterhalten, wann ich das letzte Mal auf einem Punk-Konzert war, das unter 20 Euro gekostet hat. Und ich glaube, das war jetzt die Rocket Beans Party seit 4 Jahren oder sowas. Wenn ich jetzt Wieso sehen will, zahle ich 50 Euro. Swiss und die anderen 50 Euro. Punk ist nicht mehr günstig. Aber bei den Rocket Beans konnte ich die Donuts sehen für.
Da muss ich auch gerade dran denken, als Kuro erzählt hat, so dieses, dass Leute ihn ansprechen, ne? Wir standen 10 Minuten mal zusammen, zu dritt, und da kamen mindestens 5 Leute auf Kuro zu und haben ihn angequatscht und mit ihm über Game 2 geredet. Das fand ich so sehr bezeichnend. Natürlich, da ist genau die Zielgruppe dafür auch, ne, weil die meisten, die Rocket Beans gucken, werden auch Game 2 gucken, aber trotzdem fand ich es irgendwie sehr krass. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du über die Veranstaltung läufst, dass sowas halt ständig passiert.
Ja, aber ich bin ja auch nicht viel über die Messe gelaufen tatsächlich dieses Jahr. Also ich war sehr, also ich habe halt redaktionell bei Rocket Beans ausgeholfen für einen Stand und war halt viel in der Regie und habe halt Ablaufregie beziehungsweise halt, ja, war halt da so unterwegs. Und das ist natürlich schon eine coole Erfahrung. Aber ich habe es schon ein bisschen vermisst, so für Game 2 irgendwie Termine zu haben.
Das glaube ich.
Ja, Spiele zu spielen, mit Devs zu reden und daraus dann halt irgendwie ein Video zu machen. Also klar, wir hatten so ein, zwei Videos von der Gamescom, aber halt nicht so in dem Maße, wie wir es halt in der Vergangenheit hatten. Und ja, das wird man mal sehen müssen, wie das halt im nächsten Jahr aussieht, wenn Gamescom ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Also ich freue mich nächstes Jahr auf die Gamescom und dann halt ausschließlich mich um Game 2 Dinge kümmern zu können.
Ich drück die Daumen. Wie war's denn für dich, Marvin?
Ach so, ja, also mein Part ist da ja relativ uninteressant für einen Podcast, sage ich mal. Also bei uns ist es halt viel im Hintergrund, ne? Wir sind super viel irgendwie am Ackern, sei es jetzt irgendwie Interviews koordinieren oder.
Aber konntest du Spiele spielen? Du hattest doch letztes Jahr, glaube ich, eins gezockt, oder?
Ne, letztes Jahr habe ich zwei gespielt. Mein Ziel ist immer, jedes Jahr eins mehr zu spielen. Ja, das heißt, dieses Jahr waren es drei. Das habe ich auch geschafft.
Nice.
Das war. Ich habe Silksong gespielt, obviously.
Klar.
Dann habe ich Tova gespielt.
Cool.
Und, ich krieg den ganzen Namen nie. Sacred Guardian of the Tree oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ist jetzt rausgekommen. Fand ich auch ein bisschen sad für das Spiel, weil es eigentlich sehr süß und sehr cool aussieht und eigentlich spielerisch auch Spaß gemacht hat. Und dann war Hades so, übrigens, wir kommen in zwei Wochen raus. Und dann war so.
Aber wegen Tova? Haben wir einen kleinen netten Bericht in der aktuellen Game 2 Checkpoint Folge.
Ja.
Von unserem Maxim. Ehrenredakteur Maxim, ja. Der war der hat einfach irgendwann mal gesagt, so, ey, ich mag Game 2, ich würde gerne auch mal mich so ein bisschen in Reviews austoben. Kann ich da mal bei euch so ein bisschen mitwirken? Und wir so, klar.
Geil.
Finde ich richtig cool. Also Maxim generell Schau einfach dort. Eine wahnsinnig coole Sau, aber ich muss auch ehrlich sagen, mir gefällt dieses Checkpoint Format von euch super gut. Also jetzt dann so auch einfach kurz angeschnitten Jotai gehabt. Mhm. Und das fand ich schon, das hat schon dafür gereicht, dass ich Bock drauf hatte und dann deine Komplett-Review direkt hinten nachgeliefert. Also als Konsument kriegt man eine Menge von Game 2 momentan. Finde ich ziemlich cool.
Obwohl, ja, das ist etwas, was ich jetzt öfters lese. Dabei kommen ja tatsächlich eigentlich gar nicht mehr Videos raus. Es sind immer noch zwei Videos in der Woche.
Völlig klar.
Und diese Woche waren es drei, weil das Borderlands-Review sich gelöscht hat am Freitag.
Also, der arme John.
Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein PC einfach so zurücksetzt an einem Freitagabend.
Das ist geil.
Ich dachte, John will mich erst verarschen. Kein Witz, der hat ein paar Minuten vorher hat er gesagt, ich bin fertig mit dem Video, ich rechne das jetzt raus. Und dann auf einmal fährt der PC runter und wir so, ja, vielleicht ein Update. Und dann fährt der PC wieder hoch und dann steht da so, PC wird zurückgesetzt. Und dann setzt sich der PC irgendwie eine halbe Stunde zurück. John musste sich einen neuen Account machen, klickt auf Desktop, also auf den PC und alle Festplatten waren leer.
Hm.
Ja, und dann haben wir einen halben Nervenzusammenbruch.
Und John auch einfach so, in dem Moment wusste er, das glaubt dir keiner.
Nee, das ist echt wirklich erzählen. So, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
Ja, irre. Aber er war ja dann relativ schnell wieder da und der Song war ja auch ein Banger.
Naja, wir haben das Video einfach nochmal geschnitten.
Mhm. Ja. Ich fand's auch geil, dass dann so ein Gag drin war zu diesem Video, wurde gelöscht. Also nochmal so eine kleine Querreferenz reingebaut. Sehr funny. Ja, und das dritte Spiel war auf jeden Fall so ein Capcom-Ding, wo wir eigentlich dachten, wir spielen was anderes. Und dann war das aber dieses Ding, was so ganz links außen war. Und es war irgendwie nicht gut. Es hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen ignoriere ich es einfach.
Okay. Moment, redest du von Konizugami?
Kann sein, ja.
Konizugami ist doch mega nice.
Der hat mich nicht abgeholt. Weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig gespielt. Keine Ahnung. War auf jeden Fall von den drei mein least favorite. Ja, und ansonsten, wie gesagt, viel so im Hintergrund, ne? Wenn irgendwer irgendwie ein Problem hatte, sind wir eingesprungen. Wenn irgendwie Nachfragen kamen, sind wir eingesprungen. Und wie das dann halt so ist, und das Telefon hat halt immer geklingelt, so, falls der ein oder andere diese How I Met Your Mother Folge kennt, wo Barney so seine Telefonnummer reinhält und dann klingelt so immer, und er kriegt so richtig, so, er hört das Telefon klingeln, selbst wenn es nicht klingelt. So, das war mein Handy die ersten Tage, weil es echt crazy war, weil gerade die ersten Tage, gerade so was TV-Stationen, Radiosender etc. angeht, natürlich viel dann darüber berichtet wird, viele Fragen kommen und sowas. Und das ist schon cool auf vielen Art und Weisen, weil man da richtig merkt, so krass, man arbeitet gerade auf der Gamescom so. Und das erfüllt mich immer noch mit ganz viel Stolz und macht mich immer noch ganz happy und glücklich. Und dann zu wissen, dass Leute eine gute Zeit haben, ist dann umso schöner. Deswegen, Chris, was waren denn deine Top 3 Spiele?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Opening Night, die mir auch sehr gut gefallen hat, diesmal wurde ja Dawn of War 4 angekündigt. Man hatte ja davor schon ein bisschen was munkeln hören, aber es war halt noch nicht da. Und ich habe dann bevor die Türen der Messe am ersten Tag aufgingen, habe ich dann noch eine Mail rausgehauen, ob da vielleicht noch irgendwo ein Slot frei ist. Weil hier RTS, dann Warhammer, ist ja einfach meins. Und habe dann direkt also eine Mail zurückbekommen, jo klar, kein Problem, kannst du in 20 Minuten da sein. Ich so, yes, bin sofort hingelaufen. Also das war schon, also allein das, die Umstände waren schon funny, das Spiel hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Dawn of War 4 wird auf jeden Fall meins. Dann natürlich Super Meat Boy 3D muss kurz erwähnt werden, was wahnsinnig spaßig aussieht. Die 3D-Steuerung, ich sag mal, wird man sich dran gewöhnen, muss man aber bei jedem 3D-Plattformer. Aber ich glaube, wenn sie da die Essenzen auffangen und also alle Fragen, die ich gestellt habe, wurden zufriedenstellend beantwortet. Also es wird wieder Licht- und Schattenwelt geben. Es soll knallhart werden hinten raus. Und ja, bin ich gespannt. Ich glaube, das könnte richtig funny werden. Jetzt als drittes.
Jetzt Hot Seat, so jetzt musst du.
Ey, also das ist halt unfair. Also hättest du mich nach der Gamescom gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, hier ganz klar Silksong. Brauche ich jetzt nicht sagen.
So, ist nämlich Cheatcode.
Ja, weil jetzt haben wir es ja hier. Ich überlege, ich hätte gern irgendwie noch so eine Überraschung, aber ich glaube, okay, pass auf, weil ich nicht in meinem Podcast drüber reden konnte wegen Embargo, sage ich jetzt einfach, mir hat das 007-Spiel relativ gut gefallen. Also es ist ja von IOI und
First Light, ja.
Es ist so ein bisschen so eine Vermischung aus Hitman und Bond. Bond ist so ein junger Hau drauf, hat noch, also ich glaube, er ist dabei, sich seine Sporen zu verdienen. Er hat aber noch nicht den Status, den er quasi in den ganzen Film hat und den ganzen Scheiß, den wir kennen, macht aber einen super krassen Eindruck. Und ich glaube, wenn man Hitman mag und ich liebe Hitman, dann hat man da eine richtig gute Zeit mit. Und ja, es war halt Hitman plus noch ein bisschen Action, die ein bisschen drüber geht mit Verfolgungsjagden und dann soweit, dass wirklich das Kino, uns wurde halt in einem Kino Gameplay gezeigt, dass das Kino dann richtig angefangen hat zu lachen bei manchen Szenen, weil es so ulkig war. Und das war, ich glaube, das kann richtig spaßig werden. Aber das hat mir auch echt gut gefallen.
Spiel, das ich nach der Gamescom zu Hause auf Steam quasi gespielt habe, was aber in der Indie-Area auch war, ist This Seat Taken. Und das ist auch so wahnsinnig schön und super, super cool. Und dann gibt es so, wenn die halt neben jemanden gesetzt werden, wo sie nicht sitzen wollen, gibt es zum Beispiel, manche wollen nicht neben Kindern sitzen und dann setzt du ein Kind aus Versehen neben die Person und dann ist die Person so, ein Kind! Das ist so witzig. Also super süßer Puzzler, gar nicht schwer, gar nicht lang, aber sehr, sehr schön gemacht. Kann ich auch sehr, sehr ans Herz legen. Also wer sowas
echt
mag,
niedlich.
Gerne auschecken. Aber das war es ja auch nicht, ne? Gamescom ist vorbei gewesen und jetzt gerade sind wir in so einer Phase und ich glaube, da müssen alle sich gerade so ein bisschen die Hand reichen mit, es kommt gerade Banger auf Banger auf Banger raus, weil wir haben in der letzten Folge noch so gaggig gesagt, ne, ja, wenn Silksong kommt, dann schmeißen wir Borderlands hinten rüber und spielen Silksong. Jetzt mal haben wir das tatsächlich gemacht, weil Silksong wirklich rauskam, was keiner so wirklich geglaubt hat. Dann kam kurz später Hades, wurde jetzt angekündigt, ist jetzt draußen. Dann kommt jetzt irgendwie, wie heißt das? Namen. Auf jeden Fall, Namen sind weg. Auf jeden Fall kommen gerade ganz viele ganz tolle Spiele hintereinander raus. Ja. Wir hatten jetzt eine Nintendo Direct, wo ganz viele Banger angekündigt wurden. Wir hatten eine State of Play. Vielleicht gehen die Meinungen da ein bisschen auseinander. Ich fand sie sehr stark. Wir hatten eine State of Play, wo wieder einige coole Highlights für sich hatten. Ne? Alleine sowas wie Wolverine fanden sehr viele sehr stark, mich eingeschlossen.
Returnal 2? Returnal 2.
Aber es sieht einfach aus wie
Returnal. Sieht mega geil aus. So. Ich hab voll Bock.
Ja. Und es ist gerade irgendwie so eine Zeit, also ich habe da auch mit Mine drüber geredet, man kommt gar nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes spielen soll, weil einfach gerade so viele Sachen hier liegen. Ich will wirklich Borderlands spielen. Wir haben es im Intro so ein bisschen gängig drin gehabt, aber ich will wirklich Borderlands spielen, weil ich es eigentlich cool finde und noch Gutes darüber gehört habe und noch Kuro gesagt hat, dass es im Koop spielen würde, was ich auch begrüßen würde, dann kommt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt des Releases dieses Podcasts, an diesem Tag kommt auch Digimon raus, wo ich mich natürlich als Digimon-Fan drüber freue, weil ich die Digimon-Story-Spiele richtig gut finde. Bing, Marvin aus der Zukunft hier. Digimon ist schon draußen und es ist wahnsinnig gut. Ich habe mich mit dem Release-Date irgendwie ein bisschen vertan. Aber was soll's, Spiele, ist mega geil. Als Digimon-Fan, Herzen gehen raus. Ich bin jetzt fast 17 Stunden dabei. Und it's a gift that keeps on giving. Aber das war's, das wollte ich nur korrigieren. Warum auch nicht? Bing. Hades, ich hab's noch nicht mal runtergeladen, weil ich mir dachte, ey, nach Silksong werde ich kein schweres Spiel nochmal spielen. Ich brauche erstmal Pause, ich muss irgendwas Chilliges spielen, weswegen ich jetzt mal so in Mafia reingeguckt habe.
Hat jetzt heftige Metacritic-Score bekommen, ne? 94.
Boah, insane. Ja. Also, what a time to be alive.
Also, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht das AAA-Bashing-Fass aufmachen, weil das ist mir einfach viel zu egal, das Thema, aber du hast jetzt dieses Jahr Clair Obscur, Silksong, Hades und Blueprints sind, glaube ich, in den Top 5.
Ja. Die und vier bestbewertesten Spiele des Jahres.
Heftig. Alles Indie-Titel. Richtig geil.
Und dann habe ich jetzt so ein TikTok gesehen gehabt, wo jemand so, ja, hier, Game of the Year wird dieses Jahr richtig krass. Und dann war da so Death Stranding 2 drin. Und ich war so, Death Stranding ist nicht mal auf der Liste, Leute. Das kommen so krasse Spiele raus.
Es ist halt auch gut. Also auch wahrscheinlich sehr gut.
Ja,
ich habe nur aber es super viel Lob gehört über den Titel, aber es tut sich halt schwer bei dem, was gerade. Also ich hatte spaßeshalber mal vor ein paar Wochen, vor einer Woche oder so in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet. Alle Spiele, die innerhalb von 30 Tagen rauskommen, Silksong, Borderlands 4, Hades 2, Skate ist jetzt released, Dying Light, The Beast, Baby Steps, wahnsinnig funny, also hier kriegt keine 90er-Wertung, ist klar, sau cool. Silent Hill F, Sonic Racing, was eine krassere Score gekriegt hat als Mario Kart, Hotel Barcelona, Final Fantasy Tactics und Ghost of Yotei. Alles innerhalb von 30 Scheißtagen. Das ist
Yotei.
Yotei, sorry.
Das ist so krank einfach nur. Und deswegen meine Frage an euch, wie überlebt ihr das? Wie macht ihr das? Spielt ihr alles oder könnt ihr Dinge auch einfach mal links liegen lassen?
Ich habe heute das dritte Mal Silksong beendet. So mache ich das.
Was? Chris, 2 Stunden?
Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Aber kurz als Foreshadowing war minimal mehr.
Und wie ist das bei euch, Kuro? Ich kann mir vorstellen, ich meine, du redest professionell über Videospiele. Das muss ja schlimm sein.
Ja, es ist gerade schwierig. Auf jeden Fall. Aber ja, Ghost of Yotei habe ich jetzt zum Glück für Game 2 gespielt. Werde ich aber noch weiterspielen, weil mir das tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht. Aber dann könnt ihr auch einfach mein Video gucken. Werde ich jetzt gar nicht großartig viel drüber erzählen. Baby Steps habe ich mal angemacht. Borderlands ist halt etwas, was ich jetzt auch mal angemacht habe. Und das ist so unfassbar stumpf. Also so stumpf to a point, dass ich mich wirklich frage, warum ich das spiele. Aber deswegen ist es, glaube ich, genau richtig gerade.
Mhm. Ja.
Es ist echt so.
Ich fühle das.
Ja, es ist echt so. Echt, numbers go up. Ne, neue. Du schießt einfach irgendwie auf irgendwas, was sich bewegt und wo dein Fahnenkreuz irgendwie rot sich färbt, kriegst dadurch Loot und dadurch gehen Zahlen nach oben und das wiederholst du einfach die ganze Zeit und es ist so, ja.
Du wirst zugeschmissen mit 1 Million
gerade in mir drin.
Es macht so Spaß.
So Bock drauf. Das ist so geil.
Ja, verteilst ein paar Skillpunkte und ich weiß nicht, was in dieser Story passiert. Ist mir auch ehrlich gesagt komplett egal. Irgendein Typ ist böse, aber ja, mein Gott. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass Baby Steps wirklich hervorragend ist. Mhm. Also es ist so witzig. Also es ist so effortless witzig. Einfach nicht. Also ja klar, die Dialoge oder die Unterhaltung, die du im Spiel, die Zwischensequenzen, die du triggern kannst, ja, sind schon witzig geschrieben. Aber noch nie war es so witzig, in einem Spiel einfach nur zu laufen.
Ich muss ganz kurz, ich wollte mir das Spiel eigentlich holen. Ich hatte es auch schon gekauft. Und dann hat Steffi die Demo gespielt. Also meine Frau Steffi hat die Demo gespielt und hatte so viel Spaß mit der Demo und hat das in Discords übertragen. Wir haben mir dann teilweise zu 5 zu 10 zugeguckt und waren so gut unterhalten, dass ich meins refunded habe und gesagt habe, das wird jetzt wie bei Girlfriend Reviews, nur halt, also jetzt Husband Reviews in unserem Fall. Und ich erlebe das Spiel einfach nur durch sie. Wenn sie bei irgendwas sagt, das macht sie nicht, dann sehe ich das jetzt nicht. Also ich habe mal abgesehen davon, Marvin hat ja gesagt, ich habe keine Zeit dafür, aber es ist super selten, dass ich ein Spiel so erlebe und das ist so funny, weil dieses Spiel so abartig perfekt dafür ist. Es ist so skurril, so drüber und es setzt immer noch einen drauf. Ich glaube, während unserem Playthrough habe ich Kuri jetzt schon 2 oder 3 Stellen gesagt, wo ich gesagt habe, das muss in unspielbar rein. Das tut mir jetzt schon leid, wenn das irgendwann mal passiert, aber es ist so, also keine Ahnung, ob das Spiel eine 70er-Score, eine 80er-Score kriegt hat, das ist völlig egal. Es ist so gute Unterhaltung, weil es so krass anders ist als alles andere, was man jemals spielt.
Ja, ich meine, es kostet ja auch nur irgendwie nicht mal 20 Euro, oder?
Nee, es war bei 17 jetzt, ja.
Das ist halt so, das ist eh jetzt grundsätzlich etwas, was man, glaube ich, einführen sollte, wenn man über Videospiele berichtet, wenn du sowas hast wie, keine Ahnung, Donkey Kong Bonanza, was keine Frage ein absolut fantastisches Spiel ist.
Ja.
Aber dann ist diese Nintendo Direct, wo dann DLC angekündigt wird, der irgendwie 20 Euro kostet, das ist auch einmal Silksong. Und das ist einmal Baby Steps.
Ja, das stimmt.
Ne, kannst du dir überlegen, ob du dir...
Habt ihr das auf dem Schirm?
Was denn? Hades?
Hades 2 jetzt? Also ich hatte Hades jetzt schon im Early Access gekauft vor 1-2 Jahren, deswegen habe ich jetzt einfach nur auf Download gedrückt. Ich weiß nicht mehr, was jetzt der Release-Preis ist, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein
Full-Preis ist. 28,99 auf Steam.
Oh, fair.
Also auch unter 30. Und das ist halt dann jetzt so diese Frage, also das ist jetzt etwas, worüber man wirklich mal nachdenken kann und sollte, ne? Ob man sich jetzt, keine Ahnung, das neue Pokémon-Spiel kauft für 60-70 Euro und dann ist vor dem Release schon DLC angekündigt. Oder du holst dir einfach, keine Ahnung, 4-mal Silksong. Also ich wüsste, wofür ich mich entscheide. Naja.
Leicht anderes Thema. In der Zwischenzeit ist ja auch Lost Soul Aside rausgekommen. Das habe ich auch ein bisschen gespielt. Ich habe da auch, ich will nicht sagen, proaktiv drauf gewartet. Es war jetzt kein Silksong für mich. Aber es ist ja schon so ein Spiel, wo viele Leute sehr viele Jahre drauf gewartet haben. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Silksong, ne? Weil es wurde angekündigt, es war ein Hype da und dann wurde ganz lange auch nicht darüber geredet. Und wenn dann mal ein Lebenszeichen kam, war man so, oh krass, das gibt's noch.
Warte mal, das war doch das JRPG von einem Dev oder so, ne? Oder war das nicht irgendwie so?
Es ist aus China, es ist aus diesem Sony China Hero Project heißt, glaube ich. Genau, es hat als ein Mensch-Projekt angefangen, hat aber mit ungefähr 40 geendet, beziehungsweise etwas über 40.
Ich wusste, ich hatte auf einmal eine E-Mail im Postfach mit einem Key und ich weiß, dass ich nicht angefragt habe und dann wusste ich schon Und dann habe ich so aus meinem Umfeld gehört, dass Leute auch einfach Keys bekommen haben und dann war ich so, ich weiß, wo die Reise hingeht.
Ja, und das Ding ist, in dem Sinn ist es relativ vergleichbar mit Silksong. Es ist auch so ein bisschen mit der Geschichte ein bisschen vergleichbar mit Expedition, ne? Weil da haben am Ende auch aus einem Budgetgrund eher so Junioren dran gearbeitet oder Leute, die so aus dem Mobile-Bereich kamen. Am Ende des Tages ist das Spiel aber nicht so mega gut. Jetzt nicht, dass der Metacritic das jetzt super wichtig ist, aber es ist natürlich immer so ein bisschen eine Richtung. Und da steht es, glaube ich, gerade bei 71 oder so, was jetzt, oder paar 60, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall nicht hoch. Und das fand ich halt faszinierend, ne? Also nur weil ein Spiel von jungen, ambitionierten Leuten gemacht wurde, schließt das nicht immer darin oder geht es nicht immer darin auf, dass am Ende irgendwie was Krasses bei rauskommen muss, wie das bei Expedition der Fall war. Also nur weil man sagt, ey, wir geben jetzt mehr Studios mit 30, 40 Leuten ein Budget, dass sie ein Spiel entwickeln können, heißt das nicht zwingend, dass wir immer einen Expedition bekommen, sondern es kann auch sein, dass eben sowas rauskommt. Und ich komme da jetzt gerade so drauf, weil ich heute so den Text für meine Review bei Runaways geschrieben habe und ich wollte halt nicht irgendwie so 5 Minuten einfach nur ranten. Ich hatte es auch in die Gruppe heute geschrieben, sondern ich habe halt versucht, so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte aufzuzeigen, um genau zu diesem Punkt, den ich gerade versucht habe aufzuzeigen, zu kommen. Weil, ey, der Typ hatte eine Idee und die ist viral gegangen. Ne? Die hat total viele Leute begeistert. Aber in der Umsetzung hat es leider am Ende nicht geklappt. Ne? Und deswegen, ey, ich wünsche diesem Menschen nur das Beste, dass der in der Zukunft irgendwie es schafft, ein Spiel zu machen, wo seine Vision am Ende genau spielerisch auch das abbildet und dann die Leute genauso abholen kann.
Ey, ich finde es grundsätzlich nach wie vor grenzt das für mich an schwarze Magie, dass tatsächlich einfach Videospiele, dass es Videospiele gibt. Dass irgendwie Menschen sich zusammenfinden, über Jahre irgendwie an dem PC in der Tastatur eindreschen und halt irgendwie irgendeinen Code schreiben und am Ende nimmst du Controller oder Maus und Keyboard in die Hand und du erlebst was dich in irgendeiner Form auch emotional berühren kann. Weißt, bei Musik ist es klar, finde ich, bei Film ist es das auch, weil, ne, das sind halt einfach so, Menschen sind vor einer Kamera oder so. Aber wenn wir irgendwie so von Animations-, also so Zeichentrick, ja, da zeichnen Leute halt genau das rein, aber ich finde, Videospiele ist so, es ist Code und dadurch entsteht irgendwie was ganz anderes. Finde ich nach wie vor absolut irre. Und ich hatte diese Woche die Möglichkeit, am Montag mit Nate Fox zu quatschen. Das ist der Game Director von Ghost of Yote. Und wir waren danach noch essen und haben also den ganzen Abend irgendwie so gequatscht. Also Fabian Käufer, ne, der den Game Talk macht bei Rocket Beans, Nate Fox und ich. Und kamen von, die macht halt PR für PlayStation. Und es war einfach so schön, mal wieder mit jemandem, halt so mit einem Entwickler über Videospiele zu reden. So was das halt auch einfach für ein Prozess ist.
Glaube ich.
Und was das für eine Hürde ist. Und er hat uns dann auch so Sachen gefragt, ne? So, wie findet ihr eigentlich das und das? Und dann haben wir gesagt, so und so. Und dann hat er sich irgendwie Notizen gemacht auf seinem Handy. Hat er irgendwie so gefragt, so ja, wie würdet ihr denn theoretisch ein Transmog-System in Ghost of Yote finden? Und Fabian und ich waren so, ja, fänden wir nicht schlecht, so. Und hat er sich Notizen gemacht. Oder ich habe halt so gesagt, so, es gibt, wenn man Ghost of Yote spielt, kannst du zu heißen Quellen gehen. Und wenn du da hingehst, kriegst du mehr Lebensenergie. Ist geil. Aber du findest da auch eine Notiz. Und ich habe diese Notiz immer erst entdeckt, so nachdem ich diese heiße Quelle genutzt habe. Und da ist so meistens so ein kleines Rätsel. Und ich dachte erst, okay, vielleicht führt das irgendwie zu irgendwas Größeren. Und dann war es irgendwie so, keine Ahnung, entzünd die Lampen, die in dieser heißen Quelle sind. Und dann habe ich das gemacht und es ist nichts passiert. Dann habe ich ihn gefragt, so Nate, sorry, aber was ist das eigentlich? Also ich hör so einen Sound, wenn man das macht. Und der so, ah ja, okay. Hat sich direkt Notizen gemacht. stellt sich heraus, solltest du halt machen, bevor du in die heiße Quelle gehst, weil wenn du dann in diese heiße Quelle nutzt und du hast dann eine kleine Zwischensequenz, dann passiert was im Hintergrund. Also ist gar nicht großartig, dass das irgendwie ein großes Rätsel ist, aber du kriegst einfach nur so eine Kleinigkeit. Und ich so, ja, shit, ich hab's halt immer, nachdem ich in der heißen Quelle war, genutzt. Und die so, ah, okay. Ja, okay. Und dann, ja, das war halt, und wir haben auch echt so über so viele Spiele geredet. Über Last of Us, über Shadow of the Colossus, über Bloodborne. Er arbeitet die ganze Zeit schon seit 1000 Jahren bei Sucker Punch, hat bei Sly Cooper mitgemacht, hat er erzählt, dass halt in Sly Cooper 3 dieses Piratenlevel es irgendwie, gibt, weil er halt irgendwie, krieg das gar nicht mehr zusammen, er ist halt großer Piratenfan gewesen und für ihn ist Assassin's Creed Black Flag das beste Piratenspiel aller Zeiten, und auch das beste Assassin's Creed aller Zeiten und wir haben einfach so, einfach über alle möglichen Videospiele geredet und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ergibt gar keinen Sinn, ne? Ihr habt nichts davon, jetzt, dass ich das erzählt habe, aber ja, es macht Spaß.
Doch, ich finde, du sitzt die ganze Zeit da und grinst, ey. Es ist einfach schön. Ich liebe es auch, wenn jemand in seiner Position sich Notizen macht nach jedem Satz, den du sagst, es gibt keine höhere Form der Anerkennung als das.
Voll.
In der Situation. Er fragt dich was und so, ja, Kuro sagt was und dann so, ja, okay, passt. Weiter, jetzt esse ich erstmal was. Nee, er schreibt sich das auf. Ich liebe sowas.
Also falls es irgendwann in Ghost of Yote ein Transmog-System gibt, ne, dann gern geschehen, Freunde.
Ich sehe jetzt schon den dritten Teil in einem Piratenzeitalter spielen.
Wer weiß.
Wer weiß das schon.
Ich würde sagen, liebe Freunde, wir kommen mal so ein bisschen in das Hauptthema dieser Folge, nämlich Silksong. Ja. Ich glaube, es gibt viel zu bereden. Ich glaube, wir haben alle sehr unterschiedliche Hintergründe, was dieses Spiel angeht. Und ich bin sehr gespannt, wo wir meinungstechnisch zusammenkommen werden. Bevor wir aber darüber reden, würde ich sagen, hören wir uns einmal zusammen die Infobox an und dann springen wir rüber zu Silksong. Als 2014 die Kickstarter-Kampagne zu einem Spiel namens Hollow Knight online ging, hatten weder die drei australischen Entwickler Ari Gibson, William Pellen und Rowan Fraser noch die rund 2100 Backer der Kampagne eine Ahnung davon, welchen Impact dieser Titel nicht nur auf die Indie-Szene, sondern die gesamte Videospielindustrie haben wird. Von seinem Release bis zum August 2025 hat sich das Spiel über 15 Millionen Mal verkauft. Als Vergleich, Ghost of Tsushima, ein AAA-Titel von Sony, hat sich bis September 2024 über 13 Millionen Mal verkauft. Einer der freigeschalteten Stretch Goals innerhalb der Kickstarter-Kampagne war ein zweiter spielbarer Charakter, Hornet. Und Team Cherry hält natürlich auch sein Wort. Was einst als DLC geplant war, entwickelte sich für das Team aber recht schnell zu etwas Größerem. Im Februar 2019 kündigte Team Cherry dann an, Silksong wird ein eigenes Spiel. Ein Sequel zu Hollow Knight. Die Community aus dem Häuschen. Und dann nichts. Funkstille. Egal ob Xbox, Nintendo oder sonst irgendwer eine ihrer jährlichen Präsentationen abhielt, Fans hofften auf Neuigkeiten zum Spiel. Aber es kam nichts. Bis Xbox 2022 gesagt hat, Silksong wird innerhalb der nächsten 12 Monate released. Ja, dass daraus nichts wurde, ist klar. Denn das Team lässt sich dank dem finanziellen Erfolg von Hollow Knight so viel Zeit wie nötig, um die perfekte Variante von Silksong zu veröffentlichen. Selbst wenn mal sowas gesagt wurde. Das Night-Clown-Meme wurde aber in diesem Moment geboren und der Hype auf das Spiel wurde nur immer größer. Im Hintergrund haben sich Nintendo, Xbox und Jeff Keighley vermutlich alle bemüht, die eine Show zu sein, in der das Release-Datum endlich final angekündigt wird. Während der Gamescom war es dann soweit. In der Gamescom Opening Night Live hieß es nämlich mehr Infos ab Donnerstag. Dann hat man gewartet und dann ein Release-Date. In 2 Wochen. Wie das Spiel jetzt schlussendlich wurde, das hören wir jetzt einfach mal gemeinsam uns an.
Also ich muss ja sagen, als Hollow Knight-Fan erster Stunde, also allererster Stunde.
Mhm. Du warst vor Chris dabei, ich weiß.
Kuro war der erste Backer bei Kickstarter.
Der hat dir doch auch das Spiel geschenkt, oder? Damals?
Genau, ich habe mich dann aber 8 Jahre geweigert, das zu spielen.
Ja, also dass du dir so lange Zeit gelassen hast, Chris, verstehe ich nicht, für so ein Meisterwerk.
Aber gut, dass du dran geblieben bist. Also da hast du ja echt hier, also das ist, glaube ich, das tiefste Zeichen der Freundschaft, das man sich vorstellen kann.
Muss ich sagen. Ja, Silksong macht Spaß. Ist gut.
Das war der 2 Stunden später Podcast.
Und an der Stelle vielleicht der kleine Disclaimer. Ja, wir sind der 2 Stunden später Podcast. Nein, wir haben Silksong nicht nur für 2 Stunden gespielt. Ich weiß, shocking news, aber wenn das GTA unter den Indie-Spielen rauskommt, können wir uns nicht gedulden, bis die Sommerpause vorbei ist, um Silksong liegen zu lassen. Deswegen, Chris.
Ja.
Du hast es schon 3-mal beendet, hast du eben im Podcast bereits gespoilert. Yes. Wie viele Stunden hast du drin?
Ich habe jetzt kurz geguckt vor der Aufnahme, waren es 132 Stunden. Das ist auch mit Abstand der schlimmste, schäbigste Schummelrekord, den ich für eine 2-Stunden-Später-Folge jemals hatte. Das wird auch wahrscheinlich niemals wieder irgendwas brechen. Es tut mir leid, ich hatte es vorher angekündigt. Ich glaube aber, wie Marvin schon sagte, dass man das kommen sehen hat. Es ist halt fucking Silksong. Was soll ich machen?
Ich muss sagen, ich habe Rematch etwas länger gespielt. Da habe ich 145 Stunden.
Das ist krass. Okay. Das ist krass. Aber wie lange hast du Silksong gespielt?
Ich würde sagen, ich bin jetzt so bei 10, 11 Stunden, glaube ich. Immer wieder so ein bisschen on-off. Also es ist gerade bei mir vor allen Dingen etwas, was ich ganz gerne abends spiele. Um irgendwie so ein bisschen runterzukommen, was ein bisschen perfide ist, weil.
Das sagt viel über dich aus.
Alle Leute, die Silksong schon gespielt haben, sind so, was?
Das sagt vor allen Dingen viel darüber aus, wie meine letzten Wochen waren, glaube ich. Es ist, also es ist ein knackiges Spiel. Ich muss sagen, der größte Feind bei mir sind aktuell, ist dieser Diagonal Dash von Hornet, gepaart mit den Stacheln, die es gibt.
Voll.
Fühl ich. Aber ich muss sagen, und deswegen spiele ich so gerne abends zum Runterkommen. Die Atmosphäre ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Also es ist einfach so wunderschön. Also es ist optisch natürlich fast schon märchenhaft. Also es ist, also wenn es das einfach so als animiertes Werk gibt, was ich einfach nur zuschaue, dann fände ich das auch fantastisch. Glücklicherweise kann man es sogar noch spielen. Aber ich hatte echt so öfters Momente, wo ich dachte so, ey, muss ich jetzt eigentlich wirklich weitergehen? Weil dann kommst du am Anfang irgendwie zu Bone Bottom, dieses erste Hub, kannst dich da auf die Bank setzen und dann läuft so ein richtig schönes Pianostück. Und ich dachte mir, nö, hier ist für mich das Spiel zu Ende. Da habe ich ja auch scherzhaft in die Gruppe geschrieben, so, ich glaube, ich habe Silksong durchgespielt, wo dann alle erstmal völlig ausgerastet sind. Aber das ist für mich so, ja, warum muss denn Hornet jetzt eigentlich weiter? Aber naja, man muss irgendwann wohl weiter. aber so die Atmosphäre, die Charaktere, die man trifft, das hat alles so eine schöne Stimmung, so eine bittersüße Melancholie, wobei sie nicht so melancholisch ist wie in Hollow Knight, würde ich sagen. Zumindest das, was ich jetzt erlebt habe. Nee, aber es ist einfach absolut wholesome. Wo du dann das erste Mal Schirmer triffst, die irgendwie mit ihren zwei, mit ihrer Nadel oder so, sie so ein bisschen klingt und dann diesen Song dazu summt. Ich habe mir davon echt einen Loop gemacht, weil das ist so, das ist einfach, ich guck mir das immer wieder an und dann ist es für mich, es ist für mich einfach echt so, ja, Balsam für meine geschundene Seele. Und auch wenn es mich wirklich sehr fuchsig macht, dass sie mit ihren Geklimper so ein bisschen neben dem Takt ist. Oder das ist ein anderer Takt, als wie sie summt. Und ich weiß nicht, wie.
Also hey, sie hat die Tür aufgekriegt. Also das war nur wegen ihrem Geklimper, nicht weil du den Hebel gedrückt hast oder so. Also so, wie kannst du das kritisieren?
Ich kritisiere gar nichts.
Spitting the truth.
Schirmer, protect Schirmer at all costs. Und ich habe so ein bisschen Angst, weil
Schirmer auf die Eins.
Ja, weil Hollow Knight, beziehungsweise, ich weiß nicht, also Hollow Knight hat ja auch ziemliche FromSoft-Vibes und wir kennen alle, wie so das Schicksal mit NPCs in Hollow Knight und auch Dark Souls, jedes FromSoftware-Spiel quasi in der Geschichte von FromSoftware, wie NPCs, wie das dann so enden kann mit denen. Deswegen, wenn irgendwas mit Schirmer passiert, und ihr wisst es wahrscheinlich beide, weil ihr habt es beide durchgespielt, sag's mir nicht. Und irgendwas mit Schirmer passiert, so wie, also für mich ist sie aktuell der Sunbrow von Silksong. Und wir wissen alle, was mit dem Sunbrow passiert. Und wenn sowas irgendwie
tragisches Schicksal, ja.
Wenn das passiert, dann raste ich aus.
Ja. Dann wird hier aber eine Switch zerbrochen.
Ja.
Ich habe, um die Runde ganz kurz zu komplettieren, ich bin bei ungefähr 81 Stunden, habe das Spiel ebenfalls beendet. Und für diesen Podcast hier müsst ihr euch aber jetzt keine Gedanken machen, dass Chris oder ich irgendwie Sachen ausspucken, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wir werden natürlich so ein bisschen über den Anfang des Spiels reden. Ich meine, ihr habt euch dazu entschieden, diesen Podcast zu hören. Natürlich wisst ihr, dass ihr etwas über dieses Spiel hören werdet. Aber wir werden jetzt nicht allzu krass ins Detail gehen und vor allem auch keine Sachen verraten, die irgendwie im Laufe des Spiels irgendwie freigeschaltet werden. Fähigkeiten, Story-Elemente, whatsoever. Von daher an der Stelle beruhigt, ihr könnt durchatmen. Vielleicht, wenn wir hier und da unsere Expertise einfließen lassen, sage ich jetzt mal, wenn es vielleicht um sowas wie das Thema Schwierigkeit geht, weil wir da jetzt so ein bisschen den Rundumblick haben, aber wir werden nie explizit auf bestimmte Inhalte eingehen und euch da auf jeden Fall nichts vorwegnehmen. Das nur so als kleiner Disclaimer vorab. Ich muss auch sagen, ich unterschreibe erstmal alles, was Kuro gesagt hat. Die Atmosphäre ist Wahnsinn. Es spielt sich wieder so butterweich. Alles stimmt einfach und man merkt einfach, wie viel Zeit die da wahrscheinlich in den letzten Jahren noch reinfließen haben lassen. Einfach damit sich alles so geschmeidig und gut anfühlt.
Ich muss aber auch sagen, dass mir der Anfang besser gefällt als in Hollow Knight. Also das war ja das Problem, das ich immer besser mit Hollow Knight hatte tatsächlich. Du kommst in diese Welt und die wird, und das, und du startest einfach, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt nicht irgendwie so ein richtiges Ziel. Und bei Silksong wird ja zumindest am Anfang gesagt, ey, du musst den Berg nach oben. Und das ist schon mal so, das ist ein Satz, aber du weißt ungefähr, in welche Richtung du musst. Auch wenn Silksong danach ähnlich aufgebaut ist, strukturell, dass du halt auch, du kannst nach links, du kannst nach rechts, du kannst nach unten und du findest erstmal viele verschlossene Türen oder Sackgassen, aber du weißt, ey, irgendwie muss ich nach oben kommen und das hat mir so viel mehr geholfen, als am Ball zu bleiben auch, als bei Hollow Knight.
Aber es ist genau, also alles, was du sagst, geht so richtig ineinander über und Hand in Hand, weil A, du hast diese wunderschönen Gebiete. Hollow Knight hatte am Anfang, und das hier ist wirklich jetzt kein Hollow Knight Bashing. Hollow Knight ist für mich eine 10 von 10. Und ich bin jedem jetzt 8 Jahre mit Hollow Knight auf den Sack gegangen. Das wird sich jetzt mit Silksong wahrscheinlich wiederholen. Aber du hast A, du hast mehr Farben am Anfang. Und das tut einfach viel mit dir. Es ist halt, dieses du startest in diesem krassen Grün. Dann zweites Gebiet eher grau. Drittes Gebiet dann schon so Feuer. Du hast halt die absolute Farbpalette. Dann hast du einfach dieses Storytelling, was in Silksong Ich meine, das hätte in Hollow Knight auch schon passieren können. Es ist nicht so, dass Silksong das erfunden hat, aber es ist halt einfach viel besser. Es ist einfach viel schöner in die Story integriert. Hornet kann ja auch reden im Vergleich zum Knight und das tut sie auch und dadurch ergeben sich auch schöne Dialoge. Du kriegst sofort eine Art Auftrag, der jetzt, also ich sag jetzt mal nicht, es ist eine Quest wie in einem RPG, aber es ist halt schon so soulig, sowas wie Leute, die beiden Glocken. So, du musst da hoch auf den Berg. Da musst du hin, fertig.
Und generell, dass es jetzt halt Quests gibt, ne? Dass du wirklich visuell hast, ich habe jetzt eine Quest, auch wenn sie ihr Wunsch heißen, angenommen und du hast eine Liste mit all deinen Quests oder Wünschen, die du erfüllen möchtest. Und allein das ist ja schon der Unterschied.
Absolut. Und du hast halt, und das ist jetzt auch der große Punkt, Hollow Knight ist, so geil das Spiel halt ist, am Anfang, in der ersten halben Stunde ist es eigentlich ein Walking Simulator. So, Hollow Knight, du kannst am Anfang nicht viel, außer dich langsam fortbewegen und so ein bisschen schlagen. Und ich finde, bei Silksong haben sie das Pacing etwas angepasst. Also du hast hier immer noch ein Startareal, was man jetzt mal klein als Tutorial benennen kann. Aber du kommst relativ schnell an ein, zwei Skills. Du kommst relativ schnell an ein paar Sachen, wo du halt sagst, okay, jetzt kann ich mich schon doppelt so schnell fortbewegen. Alleine, dass eine der allerersten Fähigkeiten der Dash ist, wenn man die Taste gedrückt hält, man aber auch einfach spurten kann, verändert einfach schon super viel. Und das ist ja auch so, Voll. Also auf dem Papier, wenn du fragst, was ist der Unterschied jetzt von Silksong zu Hollow Knight? Alles ist schneller, Hornet ist agiler und aufgrund dessen sind die Feinde halt auch krasser. Wir haben es jetzt schon vorhin mal kurz angeteasert, der Schwierigkeitsgrad wird hier garantiert noch ein Thema sein in der Folge. Der muss aber, also die Feinde müssen aber auch heftiger sein, einfach weil du mehr kannst. Du kannst dich schneller bewegen, du kannst mit deinen Silk-Skills krassen Scheiß machen und wenn du dich heilst, heilst du halt auch instant 3 Punkte und nicht einfach nur einen. Und deswegen ist das ein schönes...
Du kriegst aber auch 2 Damage, Waage. Also das ist jetzt ein bisschen...
Du kriegst von sehr vielen Sachen 2 Damage, ja, das stimmt. Aber es ist halt einfach ein Tausch.
Wie lange hat es denn bei euch gedauert, bis ihr gerafft habt, dass ihr euch auch in der Luft heilen könnt?
Oh, das habe ich relativ schnell gemacht.
Ja, ich auch. Aber aus Versehen tatsächlich. Ja. Also ich habe so auf den Knopf aus Panik gedrückt und dann habe ich mich in der Luft gehalten und war so, aha, das geht auch.
Also ich glaube, bei mir hat es solide 7 Stunden gedauert oder so.
Oh, ja, bei mir war es, glaube ich, schon bei dem Bell Beast Fight. Also bei dem ersten etwas normaleren
Boss. Ich wünschte, ich könnte das auch behaupten von mir, aber es ist auch erst als ich Markus' Video gesehen habe, tatsächlich. Sein Game Tour Video war so, Moment mal, der heilt sich in der Luft.
Aber genau das sind die Sachen. Dieses in der Luft heilen ist so mächtig. Ja. Also einfach allem, was am Boden ist, ausweichen. Ich meine, die Kämpfe sind hier hart, aber sie sind halt choreografiert und bringen dich halt immer wieder dazu, dir Sachen einzuprägen. Und wenn du halt weißt, jetzt fegt gleich irgendwas von links nach rechts oder sowas, weißt du, ich springe in die Luft. Und warum bleibe ich da jetzt nicht einfach 3 Sekunden und heil mich? Weil dann du fällst ja während dem Heilprozess nicht runter. Das ist super stark.
Ich habe noch eine Frage. Ja. Weil ihr seid ja, also ich bin jetzt quasi der Hollow Knight-Silksong-Noob und ihr seid Senpais. Wie oft pariert ihr tatsächlich Angriffe?
Nicht.
Weil das ist ja eine Möglichkeit, wenn du in dem richtigen Zeitpunkt, wenn dein Feind angreift und du greifst auch an, dann kannst du ja die Attacke quasi parieren. Mhm. Wie oft macht ihr das?
Ich finde das Window viel zu klein. Ich habe es nicht gemacht.
Ich benutze das oft und vor allem, was auch, das ist eine Sache, die ich viel zu spät rausgefunden habe. Ganz oft gibt's fliegende Feinde, klar, immer die Pest in solchen Spielen. Weichen immer aus, wenn du angesprungen kommst und dann schießen sie mit einer Präzision von Robin Hood dahin, wo du landest, nicht dahin, wo du stehst während des Schusses. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass du diese Projektile zurückparieren kannst. Also du kannst sie nicht nur abwehren, du kannst sie zurückschießen und den Gegner damit treffen. Mhm. Und als ich das gepeilt habe, das war bei mir dieser Holy Fuck-Moment, dann hatte ich sehr viel Spaß damit. Aber generell Schläge und Projektile zu parieren ist super stark in dem Spiel.
Okay. Aber nur diese Glocken und so kannst du zurückschlagen, oder? Ich denke jetzt an diesen Super-Sniper, ohne zu viel verraten zu wollen, aber der so Giftblasen wirft?
Ich glaube, du kannst zumindest alles abwehren, dass es an dir vorbeifliegt. Ich bin nicht sicher, ob du jedes Projektil zurückschlagen kannst, aber doch sehr viele.
Ja, keine Ahnung. Also Da habe ich mich tatsächlich sehr schwer mitgetan. Also das Einzige, was ich dann gemacht habe, ist bei manchen Bossen, da weiß ich, die machen so einen Schlag nach oben. So, dann weiß ich, ich springe drüber, schlag quasi einmal nach unten, um ihn zu parieren, in Anführungsstrichen, aber damit ich dann einfach über dem Gegner bin. Das waren so Sachen, die ich gemacht habe. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch Videos gesehen von so größeren Gegnern / Bossen, die dann halt eher so auf dem Ground-Level angegriffen haben, wo dann jemand daneben gestanden hat und dann ultra-instinktmäßig diese Angriffe immer geblockt hat und dann direkt wieder das.
Das Krasse ist, also, du kannst ja mehrere Schläge parieren. Also das ist ja nicht so, dass du einen parierst und dann kriegst du vier ins Gesicht. Du kannst ja mehrfach hintereinander. Und das ist so, also das ist schon eine Kunst. Das macht richtig Spaß.
Das maximal wild. Ich glaube, mit einer der größten Änderungen im Spiel, auf spielerischer Basis, ist, dass Hornet eben nicht nur, ich sag mal, Nadeln hat, die sie ausrüstet, was vergleichbar ist zu Hollow Knight, wenn auch ein bisschen anders in der Ausführung, sondern sie hat auch Werkzeuge. Das heißt, es gibt quasi Tools, die man bauen kann für eine zweite Währung, die es gibt. Bei Hollow Knight hatten wir eine Währung für alles, diesmal haben wir zwei Währungen. Und mit diesen Shards kann man entsprechend Werkzeuge bauen, die einem dann nochmal den Kampf leichter machen können. Ein Tool, wo ich mich in 81 Spielstunden ungefähr 75 gewehrt habe, sie zu benutzen. Und in den letzten Stunden dachte ich mir, als die Bosse dann doch super knackig wurden, vielleicht sind die ja gar nicht so schlecht.
Ey, das ist sowieso.
Und sie sind tatsächlich gar nicht so schlecht.
Ein Problem, das ich habe mit euch Menschen, grundsätzlich. Also, alle, die immer so, auch in keine Ahnung, in Elder Scrolls spielen, die dann sagen so, ich behalte die Tränke mal lieber noch oder die Buff-Tränke für, könnt ihr noch einen schwierigeren Moment kommen.
Wer in Final Fantasy das Elixier benutzt vom Endboss, der hat Final Fantasy falsch gespielt.
Oder Shoutouts an meinen Kumpel Matthias Rosenkranz, ne, der war ja auch bei Game 2 und jetzt bei Rocket Beans, der Sekiro gespielt hat und sich geweigert hat, diese Armprothesen-Effekte zu benutzen, weil er meint, das wäre ja Cheater. Und das sind mir denkst so, das ist eine essentielle Spielmechanik, du Idiot. Nutz es doch einfach.
Nee. Bei mir war das weniger ein, ich will das nicht nutzen, weil ich mir das Spiel künstlich schwerer machen will oder weil ich das Feature blöd finde oder sonst irgendwas. Sondern bei mir war das echt so, ich komme aus Hollow Knight und ich habe auch dieses Jahr erst Hollow Knight nochmal gespielt gehabt und da hast du das ja nicht. So, das heißt, ich habe dieses Pogen, also von oben quasi einen Gegner angreifen, das habe ich verinnerlicht. Das ist einfach mein Gameplay, wie ich an dieses Spiel dran gehe. Ja. Und das ist so dumm, aber dieses Drücken der Knöpfe, weil das ist ja immer eine Tastenkombination mit
hoch R1,
R1 plus hoch oder runter oder auch mal nicht, je nachdem. Das ist in meinen Kopf nicht reingekommen, weil dadurch habe ich dann, ich vergleiche immer diese Bosse in Silksong mit einem Tanz und einer Choreografie und wenn ich aus dem Rhythmus rauskomme, verkacke ich. Und dieses ein Tool benutzen, hat mich oft aus diesem Rhythmus rausgehauen, deswegen ich das nicht geschafft habe. Ich habe auch, das ist auch wirklich peinlich, und das habe ich nicht mal als Chris erzählt, aber den letzten Boss, den ich besiegt habe im Spiel, habe ich auch nur mit einem HP geschafft, weil ich gepanickt habe und ich habe einfach Tools auf den Boden vor mir geworfen und der Gegner ist dadurch gestorben und ich habe aus eigener Kraft es nicht mehr geschafft. Ich habe einfach Panikdrücken gemacht und habe damit einfach Glück gehabt, weil immer, es gab einen Boss ganz im Speziellen, wo ich gemerkt habe, ich brauche diese Tools, weil ich werde es sonst nicht schaffen. Ich habe aber auch jedes Mal gemerkt, wenn ich sie benutze, fickt es mein Leben, weil ich dann nicht mehr in den Angriffen drin bin, weil, und das ist ein zusätzliches Ding, diese Tools ja auch Effekte auslösen. Das heißt, der Gegner bekommt Damage, da kommt dann so ein kleines Aufglimmern, sag ich mal. Oder es bewegen sich zusätzlich Sachen in der Arena. Und das hat mich visuell immer so rausgebracht, dass ich dem Boss nicht mehr so gut folgen konnte. Es ist vielleicht fast schon autistisch von mir, aber ich habe immer echt wie so ein Tunnelblick auf diese Arena und verfolge den Boss auch teilweise aus dem Augenwinkel heraus, gerade wenn noch Ads gespawnt werden. Und diese Tools haben mich da oft rausgerissen. Deswegen, es gab einen Boss, wo Chris gesagt hat, der ist hyperschwer, wenn du den schaffst, GG Marvin, richtig gut. Und ich habe es am Ende nur geschafft, weil ich auf die Tools verzichtet habe, weil ich dann die Effekte nicht mehr gesehen habe.
Abgefahren. Nee, aber generell, ich habe viel Es wird viel über den Schwierigkeitsgrad geredet. Silksong ist ein Spiel, also ein Nachfolger von einem sehr schweren Spiel. Hollow Knight war schon schwer. Silksong ist richtig schwer. Ich war am Anfang super irritiert, als ich gesagt habe, so nach 5 bis 10 Stunden, nicht so, holy shit, hier geht's ans Eingemachte. Und ganz viele Leute waren so beschwichtigend, na, ich komme ganz gut durch, na, ich so, okay. Ich meine, ich habe schon schwere Spiele gespielt. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt erzählen wollte. Es fühlt sich schwer an. Mittlerweile ist sich das komplette Internet einig. Und meiner Meinung nach sind die einzigen schlechten Bewertungen, die ich über Silksong lese, ja auch nur, ob der Schwierigkeitsgrad, du frisst zu viel Schaden, die Bänke sind zu weit weg von irgendwelchen wichtigen Punkten. Ist völlig klar. Silksong ist richtig schwer. Benutzt alle Tools, die ihr habt. Ich bin komplett in Team Kuro. So, warum warten? Benutzt diese Tools. Ich war konstant leer mit der, also Shards heißt es hier, quasi die Munition, die ihr braucht, um Tools aufzuladen. Ich war immer leer. Ich habe immer Tools benutzt, weil sie auch so höllenstark sind. In Hollow Knight hast du die Charms. Und mit den Charms kannst du dir coole Builds bauen. Diese Charms existieren hier ja quasi nur in erweiterter Form. Du hast jetzt rote, das sind diese Tools, diese Waffen, sag ich mal. Du hast blaue und gelbe Charms. Das ist dann eventuell was, was dich schneller laufen lässt oder wie so ein Kompass. Das kennen wir ja alle. Aber gerade diese roten Charms, diese Tools sind so bockstark. Die bringen dich durch Fights, die du ohne diese Dinger nicht schaffst. Das ist auch kein Cheaten. Das ist einfach Teil des Spiels. Und da muss man sich wirklich nicht schlecht fühlen. Wie du sagst, so, also ich gehe davon aus, das war der Endfight, oder? Wo du, das ist ein fucking Brett. Also das wirklich, voll. Das ist richtig, richtig schwierig. Und diese Tools sind dafür da, um dir den Arsch zu retten. Mal klappt's, mal bringen sie dich durcheinander. Haben sie mich auch. Also ich fühle komplett, was du sagst, dass du, weil das halt einfach wie eine Choreografie ist. Und wenn du dann nicht auf Point das Richtige tust, dann frisst du 2 Schaden, wahrscheinlich nochmal hinterher direkt nochmal 2, weil da, wo du landest, dann aus Versehen wieder irgendeine Void Zone ist. Und wenn du das dann hinkriegst, ist es aber umso schöner, weil die Tools sind so herrlich vielseitig. Und wir gehen jetzt nicht drauf ein, aber es gibt so abgefahren spaßige Tools, die dir das Leben erleichtern, gerade gegen bestimmte Sachen in diesem Spiel. Ich kann wirklich jeden nur ermutigen, benutzt diese Tools, ey.
Eine kleine Anekdote zum Anfang des Spiels, um daran nochmal anzuknüpfen. Mine hatte parallel mit mir auch angefangen und sie hat mir das so am Ende des Tages erzählt, als wir so ein bisschen über die Erfahrung und Eindrücke geredet haben. Und sie hat dann erzählt, ey, als ich angefangen habe, das Erste, was ich dachte, ist, das ist fucking Hollow Knight. Hier wird es bestimmt irgendwo einen versteckten Raum geben. Und dann hat sie direkt am Anfang in dem ersten Screen, wo man landet, einen versteckten Raum gefunden. Und das war für mich so, Alter, klar, warum habe ich nicht danach geguckt? Und das finde ich, das ist wieder so bezeichnend für dieses Spiel. Überall steckt etwas. Und du kannst 5-mal an demselben Raum vorbeilaufen und du siehst nicht, dass die Wand da zerbröselbar ist oder kaputtbar ist, was auch immer. Man checkt es einfach nicht. Erst wenn man wirklich mit einem Grund dahin geht, weil man auf der Karte sieht, da ist irgendwie suspiciously groß doch eine schwarze Area. Vielleicht ist da irgendwo was. Und dann denkt man sich so, holy shit. Und diese eine Sache, ich werde nicht viel in diesem Podcast spoilern, aber diese eine Sache will ich spoilern. Als ich dann diesen geheimen Raum dann auch gefunden habe in meinem späteren Spielverlauf, war ich schon so weit, dass ich herausgefunden habe, dass der geheime Raum einen geheimen Raum hat. Und das ist Silksong in der Nutshell. Das ist einfach so geil. Ich find's einfach so witzig.
Es ist echt so, es ist halt 2 Meter neben dem Punkt, an dem man das Spiel startet.
Voll.
Und dann einfach so Secret Raum mit Secret Raum. Und du weißt genau, okay, das wird jetzt das ganze Spiel so gehen.
Ja. Ich glaube, ich muss nochmal zurück zum Anfang.
Ich weiß nicht, ob du da schon hinkommst. Ich glaube, dass man da gewisse Fähigkeiten verbraucht.
Ich glaube, da kannst du einfach reinhuppen.
Da am Anfang. Ich gehe nochmal zurück. Aber das ist halt auch so ein Ding, so, wenn du halt zurückgehst, dann gehst du halt zurück und die Wege sind stellenweise echt so fucking lange.
Das ist crazy.
Was mich halt, spielt ihr bei so einem Spiel wie Silksong, was ja schon eine gewisse Größe hat, Kuro-Percent?
Ich habe es in meinem ersten Playthrough, also okay, hier mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich habe in meinem ersten Playthrough sehr viel Kuro-Percent gespielt. Das bedeutet, ich habe sehr selten die Schnellreise benutzt. Und weil ich halt immer dachte, man kriegt ja alle Nase lang irgendwas Neues. Und in einem Metroidvania ist dann alle Nase lang irgendwas Neues zu finden. Und derjenige, der, also ich habe mit Marvin viel geschrieben, das war sau cool, während wir das Spiel gespielt haben, es hat Spaß gemacht, aber mit Thomas darf ich vorstellen noch und mit Miggy von 3-2-Play. Miggy 3-2-Play war ungefähr immer ein bisschen vor mir oder gleich auf, deswegen haben wir sehr viel geredet und als er irgendwann den Abspann.
Nee, das waren wir auch. Und dann gab es so einen Tag, wo ich mal nicht gespielt habe und dann warst du auf einmal gefühlt 40 Stunden weiter. Und ich denke mir so, holy shit. Und ab dann warst du nur noch mein Sensei und hast mich durch dieses Spiel gecarried.
Ja, aber also Miggy war quasi an einem Punkt, ich dachte, wir sind ungefähr gleich und er so, yo, Abspann. Und ich so, was? Und er so, ja. Und dann hat sich rausgestellt, wir haben es komplett unterschiedlich gespielt. Er hat völlig durchgeprescht. Und hat das quasi im Endeffekt geanypercented, in Anführungszeichen. Ja. Und ich habe einfach alles an und er mal so, Chris, ich will mit dir jetzt darüber reden, kannst du mal? Und ich so, nee, ich habe da noch eine Ecke auf der Map, die sieht verdächtig so aus, als könnte ich da noch. Und ich habe einfach, glaube ich, 3 Tage habe ich einfach weitergezockt, bis wir dann irgendwann wieder gleichgezogen sind. Und dann haben wir so verglichen mit dem, was wir dann gemacht haben, was er quasi nach dem Abspann gemacht hat, nicht vor dem Abspann. Mhm. Und dann so, ja, und jetzt sind wir wieder quasi, also wir waren dann ungefähr genau gleich. Wir haben einfach nur die Credits anders eingebaut und das war so funny. Ich habe es aber halt komplett gekuro-percentet. Einfach weil, ich glaube, ich habe 40 Ehrenrunden gedreht, um irgendwas zu suchen und sowas. Und das Spiel gibt dir immer irgendwas zu finden. Und das ist das Geile. Also du findest immer einen neuen Raum, du findest immer einen neuen Gegner, eine neue Fähigkeit oder sowas.
Und da will ich Kuro auch direkt ermutigen, Kuros Perset weiterzumachen, weil, und das finde ich wirklich ist eine schöne Sache, die Spielwelt verändert sich.
Das ist ein Spoiler.
Also das ist auch,
nö. Aber hat sich ja auch in Hollow Knight hat sich ja auch ein bisschen verändert.
Von so. Aber ich habe das Gefühl, es ist hier nochmal ein bisschen stärker und es passieren Sachen, da gehst du hin und auf einmal, wow, Überraschung, du bist so, das habe ich nicht kommen sehen. Von daher hatte ich schon oft Momente, wo ich für den Kuro-Percent-Gedanken sehr dankbar war, weil mir das einfach oft geholfen hat, nicht nur Räume zu finden, die ich vorher nicht hatte, sondern auch einfach Änderungen in der Welt wahrzunehmen, weil ich halt 5000 Mal an diesem Ort vorbeigelaufen bin. Und ich glaube, ich hätte dieses Spiel auch deutlich schneller durchspielen können, wenn ich nicht so oft einfach einmal komplett über die Map gelaufen
wäre. Ey, mir muss das nicht sagen. Ich bin der Erfinder von Kuro Percent. Also.
Das ist korrekt.
Hattet ihr, wir haben gerade ein bisschen über Schirmer geredet, aber bei mir war das hier in dem Spiel sehr Chris-untypisch. Ein Riesenphänomen, dass ich absurde Zuneigung zu sehr vielen von den NPCs aufgebaut habe. Ich weiß nicht, was es ist. Sei es jetzt, dass eine Sidequest auf einmal ein Wunsch ist, der an einem Board aufgeschrieben ist, der die Sache für mich attraktiver macht oder einfach, weil die Charaktere so lustig, ulkig, nett geschrieben sind oder sowas. Aber bei mir war es wirklich ganz oft, und das geht eben auch Hand in Hand mit Kuro-Percent so, dass wann immer irgendwas in der Welt passiert ist, ich nicht so, weißt du, da hinten geht die Welt unter. Und ich denke mir in dem Moment aber nur so, ich schau mal eben im Baumbottom vorbei und guck, ob es da allen gut geht. So, weil, keine Ahnung, weil ich gehe mal eben runter und quatsche und gehe einfach runter, red mit jedem, bis die Dialoge aufgebraucht sind. Und die Dialoge sind erschreckenderweise sehr, sehr oft gehen sie auf die Welt ein. Ob das jetzt hier irgendwie ein kleiner Innkeeper ist in Greymoor oder was auch immer. Und das ist so schön. Also einfach hier mit Schirmer immer geredet und auch Chakra mit den Karten fand ich auch eine wahnsinnig coole NPC. Oh, jedes Mal bin ich alle Leute abgelaufen und hab mit denen geredet und hat mir das immer was gegeben und das kommt halt jetzt von jemandem, der in einem RPG halt wirklich, weißt du kannst hier, das ist dein bester Freund, das ist dein Trauzeuge, das ist da, die Story schreibt den an deine Seite und es ist mir völlig egal. Aber Chris, warum hat's dann in Silksong funktioniert? Ich hab keine Ahnung.
Ich hätte noch eine Hollow Knight Frage. Und zwar habe ich neulich ein Video gesehen, dass es einen NPC gibt, der eine 2%ige Chance hat, dass dieser NPC spawnt. Und zwar kannst du ja als Hollow Knight immer diese Schilder kaputt machen.
Ja, ja, ich kenne den Schilder vom NPC. Okay.
Nein, das wusste ich nicht.
Doch.
Was passiert dann?
Naja,
du kannst die Sachen auch wieder heile, die du kaputt machst.
Aber du kannst halt auch ihn töten. Und dann öffnet sich irgendwo, also kriegst du Zugriff zu seinem Haus und dann findest du sein Tagebuch und das ist
To be fair,
depressing.
Ich kenne den NPC aus eigenem Spiel, ich habe ihn selber nie getötet. Ich habe aber in einem Video gesehen, dass es geht und dachte mir nur so, das ist das Unmenschlichste.
Ja, ist es wirklich.
Ich musste mich richtig anstrengen, um ihn zu erwischen.
Krass. Ja. Abgefahren. Aber ich finde diese Affection, von der du gerade sprichst, Chris, das kommt auch einfach durch die Dialoge, eben weil Hornet redet und weil sie interagiert und ne, sie steht einfach nicht nur so daneben wie so ein leeres Etwas, ja. Wie es der Knight getan hat, sondern dann gibt's diesen einen NPC, der dir eine Jagdquest gibt und der kommt dir nah und du verpasst ihm halt irgendwie eine Backpfeife. So, das ist gute mega Szene. Witzig, weil diese Interaktionen einfach da sind und die gab es vorher nicht. Und deswegen glaube ich, dass diese Charaktere einem auch deutlich mehr ans Herz wachsen, als es noch bei Hollow Knight der Fall war.
Ja. Sehen auch das einfach alle zuckersüß aus. So.
Voll.
Voll. Aber dann lass uns doch mal das eine große Thema aufmachen, über das die ganze Welt diskutiert, nämlich die Schwierigkeit. Wir haben es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Das Spiel fängt an und Hornet hat relativ schnell relativ viel drauf im Sinne von der Agilität. Chris hat schon behauptet, das ist auch der Grund, weswegen die Bosse auch schwerer sein müssen, weil auch wir einfach mehr können. Ich würde sagen, und ich schmeiße diese These in den Raum, dennoch ist das Spiel am Anfang zu schwer. Kuro, du bist noch relativ am Anfang. Wie stehst du dazu?
Also ich muss sagen, jetzt bis zu dem Ort, an dem ich jetzt gekommen bin, fand ich das Spiel nicht wirklich schwer so. Also ich hatte weniger Probleme mit den Bossen als mit den etwas kniffligeren Sprungpassagen, wo du dann irgendwie halt diesen Diagonalangriff aus der Luft machen musst, um halt auf irgendwas zu landen, wodurch dann wieder abprallst. Ich habe mehr Probleme mit der Schwerkraft als mit den Bossen aktuell.
Aber das sagst du natürlich als jemand, der jedes Souls-Spiel 95 Mal durchgespielt hat, so aus Blick eines Otto-Normal-Spielers.
Ja, klar, ich bin natürlich auch jemand, der so ein bisschen so die Erfahrungen gesammelt hat durch Dark Souls, durch Elden Ring und Co. Und auch da halt immer so gesagt hat, so, nee, ich spiele das jetzt so, wie ich will. Ich hole mir keine Hilfe, weil ich halt so stur bin. Aber ich merke schon, dass das Spiel nicht einfach ist. Weil so manche Platzierungen von Gegnern sind halt schon sehr gemein. Also ich muss immer wieder an diese eine Stelle in dem Anfangsgebiet denken, wo das erste Mal, glaube ich, du so einen Gegner hast, der dir diese grünen Giftbälle irgendwie oder so, oder diese Bällen entgegenwirft. Und er steht auf so einer etwas höheren Plattform. Und wenn du auf ihn zuspringst, ich habe es auch in Markus' Video gesehen und ich wusste, ich habe diesen Gegner gesehen. Ich war so, ja, du bist so ein richtiger Hundesohn. Weil der hat mich so oft getroffen und dann falle ich da immer wieder runter, dann muss ich da nochmal außenrum wieder hochspringen. Also es ist schon. Es ist kein einfaches Spiel. Ich kann auch nicht so richtig an dieser Diskussion teilnehmen, weil die Bosse, die ich bis jetzt hatte, das waren, glaube ich, 3-4 Stück so, richtige Bosse, waren okay. Und die Wege waren aber auch schon, okay.
Du hast schon du hast schon den ersten Boss gesehen, von dem ich sagen würde, das ist der erste, der den Skill abfragt. Höflich formuliert.
Wie ist das denn?
Lace.
Dingsbums.
Genau.
Oh, die fand ich eigentlich relativ einfach. Ich glaube, ich habe 2 Versuche gebraucht.
Die fand ich auch einfach.
Ja, aber ich sag nur, das war also nur kurz zur Zusammenfassung. Damals, als 2019 die Demo rauskam von Silksong, die Demo rauskam, ist falsch. Als man die Demo spielen konnte, wenn man privilegiert war und das Glück hatte, von Nintendo irgendwohin eingeladen worden zu sein oder so, oder bei irgendeiner Messe.
Oder auf der Gamescom war.
Genau, oder auf der Gamescom war. Da war Lace quasi der Boss, den nicht viele Leute geschafft haben. Einfach weil das Moveset neu ist. Und vielleicht war er da auch noch, war sie da auch noch ein bisschen schwieriger. Aber jetzt hier, du spielst das Spiel, du hast halt dieses Tutorial, den Tutorial-Boss, also diese Mutter-Wespe, die da rumfliegt. Dann hast du das Bell-Beast, du weißt schon, das Schnellreiseviech. Und dann kommt Lace. Und Lace ist tatsächlich da schon so ein, okay, jetzt zeig mal, hast du aufgepasst? So, du hast jetzt 3 Stunden den Controller in der Hand. Ich zeig dir jetzt, dass Lace schneller zuschlägt als du, dass Lace kontern kann. Und du merkst halt schon, dass Lace ein Moveset hat, über das der anderen, ich kann nur 3 Attackenbosse hinausgeht. Und das meine ich mit, ist schon funny. Ich glaube aber, die in den ersten Stunden die größten Kritikwellen von Freunden und vom Internet, die ich gesehen habe, waren eher ein optionaler riesiger Ameisenboss, der ein Stockwerk weiter höher steht oder so. Ich weiß nicht, ob du da schon warst, Kuro, aber hättest du auch schon mal vorbeischauen können, auf jeden Fall.
Diese Beast Fly oder wie sie heißt?
Nee, ich meine so ein, also der Anfang von Hunter's March.
Aber das meine ich.
Ja.
Die ist der absolute Tod und ich hasse sie mit allem, was ich habe. Und sie ist der Grund, weswegen ich, genauso wie Mothwing fand ich auch sehr stark, aber diese Beastfly noch viel krasser, die hat mich so heftig gebrochen am Anfang des Spiels, weil das auch exemplarisch ein bisschen dafür steht, was ich an Silksong ein bisschen weniger gut finde, nämlich dieses verhäufte Bosse, die aber noch weitere Gegner spawnen.
Ich weiß, was du
weil
meinst.
Weil dieses, ein einzelner Gegner, der hat ein Moveset, das muss ich lernen. Ich habe kein Problem damit, wirklich nicht. Also ich kann da auch 50 Mal sterben. Ich weiß, ich check irgendwann, wie es ungefähr funktioniert. Man wird besser, man lernt diesen Tanz, diese Choreografie, von der ich eben sprach. Und irgendwann wird man es schaffen. Aber dieses, ich spawne Gegner, das hat mich, also diese Beastfly hat mich wirklich gebrochen.
Ist auch das am Anfang wirklich ein sehr harter Boss. Aber ich gehe jetzt auch noch mal kurz auf die Frage ein, damit wir das hinter uns haben. Also Schwierigkeit, ja. Ich werde niemals den Internet-Take Get Good auspacken. Das ist einfach kompletter Quatsch.
Get Good! Entschuldigung.
Aber ich muss sagen, mich beeindruckt, was Team Cherry den SpielerInnen zutraut mit Silksong. Das ist heftig. Also so viele Spiele heute haben so einen Schwierigkeitsgrad. Und da kommen wir dann zu einem Punkt, wo es fast schon unumgänglich für viele ist, einfach YouTube aufzumachen und ein Video anzugucken, How to get overpowered in 10 minutes.
Aber das geht ja nicht so wirklich.
Das Ding ist, das geht in Silksong einfach nicht. Und das ist das Geile. Also in Silksong kannst du dir kein Video anschauen. Okay, du gehst, also nur Beispiel Elden Ring. Ich weiß genau, wo ich hingehen muss und dann habe ich 10 Estus Flask. Ich weiß, wo ich hingehen muss und ich habe innerhalb von 2 Stunden eine Waffe auf dem maximalen Level, auf dem Endgame-Level, weil ich 3-mal irgendwie so einen Glitchsprung durch einen Aufzug und was auch immer gemacht habe. Und ich habe jedes Teil. Du kannst alles von Anfang an einsammeln. Ey, the joy of open worlds. I get it. Aber in Silksong geht es nicht. Die Sachen, die dich in Silksong voranbringen, die sind hinter Story Progress. Und mir ist klar, dass irgendwie Leute einen Weg finden werden, das zu umgehen. Aber es ist halt bei weitem nicht so einfach wie bei sehr vielen anderen Spielen. Und das ist halt irgendwie krass. So ein Silksong, das ist für mich dieses Paradebeispiel, wie du Leute dazu bringst, über dich hinauszuwachsen, was das angeht. So einfach, ich habe so viel, auch hier wirklich Leute, die Hollow Knight durchgeballert haben und die an schwere Spiele gewöhnt sind, gehört, wie sie erzählt haben, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel für mich ist. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt bricht. Und das ist ja am Anfang schon ein Warnsignal, dass du dir denkst, so, ah, shit, das wäre so schade, wenn du jetzt aufhörst, dieses Spiel zu spielen. Aber keiner hat aufgehört. Jeder hat einfach vielleicht ein bisschen gerantet oder vielleicht das gemacht, hat sich dann mit einem Zeichenbrett hingesetzt, hat sich einen Plan gemacht und hat dann einfach später geschrieben, ich hab's jetzt geschafft. So, hier Beteiligte eingeschlossen. Marvin hat auch einfach schon bei 1, 2 gesagt, so, ihr, das ist so hart, das ist so knallhart. Und nächste Nachricht war, ich hab's geschafft. Und das ist so geil, dass die Leute einfach dazu gebracht werden, über sich hinauszuwachsen, weil das Spiel ihnen manche Sachen nicht gibt. Und mir ist völlig klar, dass das auch gleichzeitig bedeutet, dass es nicht so zugänglich ist wie andere Dinge. Aber darum sage ich, wie ich es halt vorhin formuliert habe, Team Cherry traut den Leuten eine Menge zu. Und Silksong ist ein hartes Brett. Aber in dem Fall finde ich es wirklich cool, dass sie es gemacht haben.
Wie würdest du denn jetzt reagieren, wenn Leute sagen würden, oh, wäre geil, wenn Silksong Schwierigkeitsgrade hätte oder Assists, die man einstellen kann?
Es wäre mir völlig egal.
Okay.
Also das Ding ist, ich würde es so spielen, wie ich spiele. Ich weiß, dass du es so spielen würdest. Aber Celeste hat auch einen Easy Mode. Und der hat mir nicht eine Sekunde irgendwie wehgetan. Also gut, ich mach kurz, weil das jetzt einfach so gut dazu passt. Pass auf. Tut mir leid, Xbox, PlayStation und Switch-Spieler, euch betrifft es jetzt nicht so. Aber für die PC-Spieler, Modding ist ein Ding. Modding ist manchmal ziemlich cool, wenn du sagst, ich will mehr Content. So, wenn der Path of Pain bei Hollow Knight ist mir noch nicht schwer genug. Da hat sicher einer ein Path of Pain 2 gemoddet, der krasser ist als alles, was ihr jemals gesehen habt. Bei Silksong ist sowas noch nicht vorhanden. Obviously noch nicht, ist ja gerade erst rausgekommen. Ich sage, macht euch das Erlebnis nicht kaputt, wachst an euren Aufgaben, setzt euch ans Zeichenbrett, macht das. Aber wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, ich kann nicht mehr, ich mache das Spiel jetzt aus, ich werde es nie wieder anfassen. Am PC habt ihr die Möglichkeit, das, was Kuro gerade vorgeschlagen hat, zu machen. Es ist nicht schwierig. Ihr könnt euch innerhalb von einer Minute eine Mod installieren, die dafür sorgt, dass ihr weniger Schaden fresst, beispielsweise. Dass ihr das Spiel so anpasst, wie ihr es möchtet. Ob ihr das macht oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Ihr seid alle hoffentlich erwachsen, aber ihr habt hier die Möglichkeit. Und ich sag nur, bevor ihr das Spiel ausschaltet und nie wieder anschaltet, ist das eine Möglichkeit, euch einen Easy-Mode einzubauen.
Ich glaube halt echt so, Modifikatoren wären die Lösung des Problems. Du hast gerade Celeste schon erwähnt, ne? Das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, sowas wie die Spikes machen dir keinen Damage mehr. Und wenn du einen Modifikator hast, wie Bosse machen nur noch einen Damage. Ich glaube, damit wäre vielen Leuten schon geholfen. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie was, das du einstellen kannst, zusätzliche Benches oder du respawnst vor einem Bossraum, damit diese Wege exakt wegfallen.
Es gibt quasi einen Boss, der witzigerweise an die Statues of Marika aus Elden Ring erinnert. Heißt irgendwas mit Marika. Und nach einem Bossfight spawnst du quasi am nächstmöglichen Punkt außerhalb des Boss-Dings, wenn ich es gesehen habe. Ich habe ihn nicht getestet, aber ich habe ihn gesehen. Und ich denke, der löst dann auch viele Bench-Probleme, weil
genau.
Manche Benches sind asozial weit weg von dem Raum, an dem ihr Stress habt.
Weit weg. Und du hast es gesagt eben, ne, diese Ich-schaffe-es-nicht-Nachrichten, die sind natürlich aber auch mit vielen Ton verbunden. Mhm. Und ja, sie trauen mir das zu, aber ich bin am Ende des Tages, ich bin nicht so krass wie ihr. Das will ich niemals sagen, weil ihr spielt dieses Spiel einfach 15 Mal so gut wie ich. Aber nichtsdestotrotz,
glaube ich, Marvin, das ist der gleiche Quatsch, den Chris seit Jahr und Tag mit so, ich kann nicht kochen. Das ist Bullshit. Chris kann kochen, halt dein Maul. Ich schau dich an, Chris. Marvin, du kannst schwere Bosse besiegen. Halt dein Maul. Haltet ja. Beide eure Mäuler.
Mäulchen.
Mann. Ja. Ja, wäre ein langweiliger Podcast, wenn wir das machen würden. Auf jeden Fall, ne, ich würde mich schon in der eher oberen Kategorie einordnen, was so schwere Spiele angeht und auch so die Sturheit. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, weil ich, das ist keine intrinsische Motivation, das ist Sturheit. Das ist, ich sehe Mine, die schafft einen Boss nicht, die geht in eine andere Ecke und dann macht die einen anderen Boss oder erkundet eine andere Ecke. Ich sehe einen Boss, ich schaffe ihn nicht, ich bleibe da stehen, bis ich den Boss geschafft habe.
Fluch und Segen, Marvin.
Das ist, ja, wirklich, es ist wirklich Fluch
das
und Segen.
Das ist auch meine einzige Superheldenfähigkeit. Ich bin einfach zu stur.
Ja.
Ich lauf,
da können wir uns, glaube ich, alle die Hand geben.
Ich laufe so lange gegen die Wand, bis ich irgendwann durch bin.
Es ist wirklich so, es ist so dumm. Oh, ich glaube, das einzige Spiel, wo ich das wirklich mal geändert habe, ist Elden Ring, weil ich da zwischen dem Elden Beast und Melania hin und her gewechselt bin. Wenn ich zu gefrustet von dem einen bin, bin ich in die Kettensäge des anderen gelaufen.
Aber das ist Pest und Cholera. Also ich meine, hast du dann beide Seiten.
Ja, dann habe ich beides an einem Tag geschafft. Holy moly, glaube ich bis heute nicht. Never mind. Auf jeden Fall kann ich das komplett verstehen, wenn Leute sagen, es ist zu schwer, wenn du auf dem Weg zum Boss schon stirbst oder schon, keine Ahnung, 4 Leben verlierst, dann hast du bei dem Boss keine Chance mehr. Und wenn Leute wie wir uns schon schwer damit tun, Leute, die Casual Gamer sind, die haben ja da absolut keine Chance. Ich verstehe jeden, der dieses Spiel droppt. Ich verstehe jeden, der nicht 81 oder 132 Stunden reinbuttert, um diverse Achievements oder Credit Rolls zu sehen. Von daher, ich finde es auch deutlich schwerer als Hollow Knight.
Ja.
Ich finde es an Stellen zu künstlich schwer. Ich glaube, die Bossräume kann jeder schaffen. Ich glaube, das ist gut, dass sie so sind. Aber dieser Weg manchmal dahin oder dass es keine Möglichkeiten gibt, sich stärker zu machen, wie wir es eben schon mal ganz kurz hatten, das sind, glaube ich, diese zwei Faktoren, die das Spiel zu schwer machen. Also ich bin sehr gespannt, ob es dahingehend irgendwann eine Entwicklung geben wird.
Ich würde mir wirklich wünschen, und das ist jetzt einfach wirklich nicht für mich, weil ich bin fertig. Ich habe das Spiel jetzt normal, also mein erster Playthrough waren 100%, also wirklich alles, komplett ohne Internet alles gesucht. Das war eine wahnsinnig krasse Erfahrung. Dann habe ich es in 5 Stunden geanypercentet und jetzt heute abgeschlossen mit 100% innerhalb von 30 Stunden. Ich bin wirklich durch mit dem Ding. Ich wünsche mir das nicht für mich, aber ich wünsche es mir für alle Leute, die sonst das Spiel eventuell nicht weiterspielen, macht einen kleinen Regler, der dafür sorgt, dass die Leute vielleicht nur eine Maske Schaden kriegen statt zwei oder so. Einfach irgendwas. Es gab ja jetzt schon 2, glaube ich, Patches, die dafür gesorgt haben, dass minimale Sachen angepasst wurden. 2 Bosse hier in Akt 1 und ein bisschen Environment Damage. Aber das ist ja auch das, was viele Leute kritisieren. So, dann, wenn der Weg schon scheiße lang ist bis zu dem Bossraum, warum muss denn dann auch jeder kleine Abgrund, in den ich irgendwie mal purzel, mir direkt 2 HP wegnehmen, dann macht da doch 1 HP. Ja. Das sind alles Sachen, die sind völlig fein und das Spiel ist auch, diese Spoilerwarnung, trotzdem noch ultra schwierig.
Selbst da war ich zu stur, weil die Switch gibt einem ja die Option, ob man das Update installieren will. Und ich war so, nein, Chris hat das Spiel in 100% durchgespielt, ohne das Update zu installieren. Dann will ich das auch. Und ich habe bis zum Ende diese Nachricht immer weggedrückt. Ich war so, nein, ich will das in der Originalversion spielen.
Das ist cool.
Also meine Switch 2 ist auch im Flugzeugmodus.
Das finde ich wahnsinnig schön.
Das ist wirklich, aber wobei man sagen muss, es ist wirklich nicht von dem, wenn das ein Kuchen ist, dann reden wir hier von Krümeln, die sie angepasst haben. Das Spiel ist auch unten. Mit diesen Dingern ist es immer noch sehr schwer.
Ja, aber das konnte ich mir nicht geben.
Ich verstehe komplett, was ihr meint. Ich war meine erste Nachricht nach dem 100% Screen war Pre-Patch.
Schön.
Eine Sache möchte ich noch kurz aufgreifen, weil es ist ungefähr da, wo Kuro gerade ist vom Progress. Mhm. Ich glaube, Kuro hat es noch nicht gesehen. Denn er hat ja jetzt schon 2-mal erwähnt, dass ihn der Pogo ein bisschen wahnsinnig macht mit diesem Dash nach vorne. Es ist aber eine Neuerung, die Silksong hat im Vergleich zu Hollow Knight, die ich wahnsinnig, wahnsinnig cool finde. Wahrscheinlich eine der Sachen, die ich mit am coolsten finde. Es
kommt jetzt ein Spoiler.
Ja, es ist quasi kein Spoiler, weil Kuro hätte es auch schon sehen. Man kann es relativ früh sehen.
Ja, wenn man halt Chris-Percent spielt.
Nein, man kann es relativ früh sehen, wenn man Glück hat und an der richtigen Ecke abbiegt. Ja. Es ist das Wappensystem. Und zwar startet man das Spiel mit dem Jägerwappen, heißt es, glaube ich, Hunter's Crest. Mhm. Und das Hunter's Crest hat x Slots für rote, blaue oder gelbe Sockel, also für Sachen, die man da reinsockeln kann. Aber was man halt am Anfang noch nicht weiß, ist, an das Hunter's Crest ist auch eine Art Moveset gebunden. Und man kann überall in diesem Spiel Crests finden, die nicht nur die Position von den Sockeln und sowas ändern und vielleicht auch das ein oder andere, hier, wie gesagt, ich spoiler nicht, aber halt auch das Moveset. Und das nicht nur so eine Sache ist geändert, sondern vielleicht 2, 3 oder 4. Unter anderem auch der Pogo. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache, dass es halt Sachen gibt, die orientieren sich vielleicht eher an dem, was man gewöhnt ist, wie jetzt sagen wir mal Hollow Knight. Andere Sachen gehen noch weiter weg. Und ich liebe die Idee, dass sie gesagt haben, wir bleiben bei einer Waffe, so wie bei Hollow Knight eben auch. Aber was wäre denn, wenn wir ein bisschen mit dem Moveset für Abwechslung sorgen? Und ich finde die Idee von dem Wappensystem einfach nur genial.
Ich umschreibe jetzt mein Lieblingsding. Die es kennen, werden es verstehen. Langer Nagel auf die 1. Hat einfach die beste Fähigkeit. Ist einfach.
Ja.
Geil. So, jetzt, liebe Damen und Herren, kommen wir zu einem Teil, den Timur wundervoll die Ampel genannt hat.
Ja, aber ganz ehrlich, das können wir doch ganz schnell machen, oder?
Ja, überspringen wir die Anmoderation dieses Segments und sagen einfach grün, 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 alles klar. Das war schön. Das Spiel der nächsten Folge muss auch entschieden werden.
Wartet. Wir machen es anders. Timo ist jetzt nicht da. Timo ist nächste Folge wieder da. Wir hier sind alle grüner als Moss Grotto. Ist mir völlig klar. Ja. Aber wie bewertet Timo Silksong?
Ach, Timo. Nee, Timo wird irgendwie aus unerfindlichen Gründen bitte irgendwie bei Gelb landen, weil bei irgendwas, keine Ahnung, Hornet ist nicht nackt genug oder so, keine Ahnung. Also es ist irgendwie wird Timo irgendwas finden, was ihn er will Ark Raiders spielen, aber musste irgendwie aus irgendeinem Grund 2 Stunden Silksong spielen und deswegen kriegt Silksong nur Gelb oder so. Also sowas kann ich mir vorstellen.
Bei Hollow Knight war ja, glaube ich, die Kritik, dass ihm der Artstyle nicht gefallen hat.
Ach, also das ist halt
das hat's hier nicht geändert. Komm, Timo, gelb. Ich sag gelb. Ich bin ganz ehrlich. Schwierigkeit.
Würdest du sagen, ist nicht
wahrscheinlich.
Ist nicht die richtige Phase. Es ist so ein Weihnachtsspiel für ihn oder irgendwie sowas, würde er sagen.
Ist auf jeden Fall
Spätsommer, früh, Herbst. Ja.
Silksong ist das Spiel, das ihn heilt. Nee. Und weil meiner Meinung nach hat jeder Mensch einmal den schlechtesten Take seines Lebens. Und ich glaube, dass bei Timur der schlechteste Take seines Lebens ist, Hollow Knight abzuwatschen. Und dass Silksong ihn dazu bringt, dass er sagt, nee, also kein gutes Grün, aber gerade so grün. Und ich glaube, dass da Silksong irgendwie
was hinkriegt. Ja, grundsätzlich gehe ich mit dir d'accord, dass Timo irgendwann ein Spiel spielen wird, von dem er sagen wird, dass es Metroidvania-Spiele lieben lässt, aber es wird nicht Silksong sein, sondern irgendwie sowas ganz weirdes. Nee, auch nicht gut. dieses Xbox 360 Arcade-Spiel, das ein Metroidvania war. Das ist so.
Aber ich sehe ihn voll bei Guacamelee.
Guacamelee ist so. Ich glaube, das hat er schon gespielt auch. Und das
war auch nicht gut.
War nicht?
Mexikanisches Wrestling.
Pass auf, wir machen jetzt was anderes. Wir machen nicht Ampel für uns drei. Wir machen was anderes. Wir machen, ist Silksong besser als Hollow Knight?
Das ist die beste Frage. Oh, es ist schwierig. Ja, am Ende, nach allem, was ich gesehen habe, nach allem, was ich gespielt habe, ich muss es so, pass auf, ich antworte so. Ja. Nach Akt 1 hätte ich gesagt, Silksong ist absolut wahnsinnig geil. Das, was ich bis hierhin gesehen habe, reicht bei anderen Spielen für eine 10 von 10. Und das ist schon crazy. Bei Silksong aber nicht. Weil da bin ich fair genug, die Fußstapfen, die Silksong ausfüllen muss, von Hollow Knight, sorgen dafür, dass es dann für mich, hätte ich das so gekriegt, nur Akt 1, hätte ich gesagt 9 von 10. Einfach nur, weil die Fußstapfen von Hollow Knight zu crazy sind und der Umfang halt nicht da ist. Und jetzt hier, spoilerfrei, Akt 2 fängt an und es hat für mich einen full-on Anor-Londo-Moment. Mein Kopf explodiert. Was in Akt 2 passiert, so, dagegen ist Akt 1 die Vorspeise. Akt 2 hat alles für mich verändert. Ich fand das ultra krass. Alles, was in Akt 2 passiert, plus die Skills, die ich in Akt 2 bekomme, sorgen dafür, dass ich von Akt 1 noch mehr erlebe. Völlig klar. Und ab dem Moment 11 von 10.
Mach hinne. Weißt, ich will jetzt auch weiter Silksong spielen.
Ja, los.
Cool, wie sieht's bei dir aus?
Das Spiel, das Timo übrigens bekehren wird, ist Shadow Complex. Er wird es an irgendeinem random Tag spielen und dann sagen so, oh, Metroidvania sind ja voll cool. Irgendwie so.
Deine Impression ist so gut.
Das ist wer hier.
Ich muss sagen, also bis jetzt finde ich Silksong besser als Hollow Knight. Was ganz einfach daran liegt, dass ich weiß, wo ich hin muss, dass ich jetzt schon ein paar coole Skills gefunden habe und mich nicht wie der letzte Depp fühle, der irgendwie so weißt du, wie so John Travolta Pulp Fiction-mäßig dann so irgendwie so so, ich guck zur Seite, muss ich hier lang? Muss ich hier lang? Also ich hab eine Direction. Die Erkundung macht genauso viel Spaß. Ich finde das Spiel, auch wenn der Artstil gleich geblieben ist, ist irgendwie noch schöner geworden. Die Musik ist,
habe ich schon so oft gehört,
ist traumhaft. Es spielt sich so geil, minus das diagonal nach unten Schlagdingsbums. Also der Typ von Team Cherry, der gesagt hat, so, ey, lass das mal die Startfähigkeit sein. Nur weil sie auch gesagt haben, so, irgendwann findet man bestimmt einen cooleren Move. Trotzdem diese Person, die muss jetzt irgendwann, wenn diese Person irgendwo auswärts essen geht, das Essen wird hoffentlich richtig versalzen. Also wie oft ich da irgendwie so einen Millimeter an irgendwie einen Ballon oder so vorbeigesprungen bin, nur um dann in den Stacheln zu landen. Oder einfach 4,5 Minuten irgendwie in den Abgrund zu fallen, weil ich natürlich auch dann einfach jede andere Sprungplattform oder diese Knäule verpasse. Das sind meine größten Feinde, aber abgesehen davon ist es genauso wie Hollow Knight ein ziemliches Meisterwerk bis jetzt. Und das, was jetzt gerade Chris gesagt hat mit Akt 2, macht mich richtig wuschig. Ich
hab's nur für dich so formuliert.
Ja, das wird dich auch richtig erquicken. Also Silksong ist eine 10 von 10. Da müssen wir nicht drüber reden. Wenn du mich aber nach meinem Gefühl fragst, jetzt wo ich beide Spiele beendet habe, muss ich sagen, ist Hollow Knight mein Lieberes. Also
ist völlig fair. Ich meine, was vergleichst du hier? Das wäre so, als würdest du sagen, hier, keine Ahnung, der eine Tarantino-Film macht, dass das Pulp Fiction nicht mehr gut ist. Das wäre ja auch kompletter Quatsch.
Bei mir ist es so ein bisschen, was am Ende bleibt, ist dieses Gefühl von, dass ich zu oft gefrustet war. Also nicht im Sinne von, das war jetzt ein schwerer Boss, sondern dieses abgefuckte Scheißspiel. Ich hasse es bis auf den Tod. Natürlich übertrieben gesagt, aber das ist so das Gefühl, das man natürlich in dem Moment hat, weil man vielleicht auch wieder einen Weg, der 2 Minuten lang ist, immer laufen musste. Mhm. Und es hat mich echt zu oft zur Weißglut getrieben. Und das hatte ich so bei Hollow Knight nicht. Ich hatte natürlich auch Momente und Bosse, die mich gefrustet haben, aber nie auf diesem Level, wie es Silksong getan hat.
Darf ich kurz fragen, hast du Hollow Knight 112%?
In 109 waren es, glaube ich.
Okay, aber dann hast du... Weil
ich hatte den Nightmare King Grimm, Zirkusmenschen, ja. Den habe ich nicht gemacht.
Und den Pantheon, den letzten hast du auch nicht gemacht, ne?
Pantheon, genau. Pantheon.
Weil ich meine nur, es gibt in Hollow Knight auch Dinge, die diese Kerbe haben.
Aber wir reden hier von 112% und nicht von 100.
Das ist das, was ich meine, ist 100% bei Silksong sind momentan das Äquivalent zu 112% Hollow Knight.
Ja.
Es ist dasselbe.
Ja,
du musst,
keine Ahnung.
Um 100% ins Silksong zu machen, musst du durch die Scheißhölle gehen. Und das ist das, was du bei Hollow Knight bei 112, scheiß auf die Prozente. Du hast alles gemacht, was du in Hollow Knight, in Silksong machen kannst. Du hast die schwersten Sachen dieses Spiels gemacht, Marvin. Und das musst du für dich in deinen Kopf kriegen. Also klar, ich verstehe alles, klar. Die Frustration und alles, aber die Frustration war optional. Bei sehr vielen Momenten.
Also, ich weiß nicht, ob ich die letzten 12% noch holen werde. Ich bin ja bei 88 am Ende gelandet, nicht bei 100.
Ah, ja, right. Stimmt, hast du gesagt.
Da fehlen mir noch so ein paar Sachen. Ich habe schon so ein paar Sachen auch auf TikTok gesehen. Aber das sieht eher nach spaßigen Sachen aus als nach super frustigen Sachen. Weil, das habe ich noch gar nicht hier im Podcast erwähnt, was mir am allermeisten Spaß immer macht, sind beispielsweise die Platforming-Passagen. Mhm. Ich finde die so cool, die fühlen sich so gut an. Und da gibt's eine Stelle, ganz im Speziellen, ich muss sie nicht mal erwähnen und ich glaube, dass Chris sofort weiß, welche ich meine, die auch storybedingt ist, die wirklich so float und so voll Spaß macht und die ist wie so ein Boss in Platforming-Form und das ist,
sie wirklich. Und
so
das,
satisfying.
Das ist so safe, dass Kuro da auch absurd viel Spaß haben wird.
Mhm. Das war für mich so richtig Ori lässt grüßen, so ein bisschen. Naja, jedenfalls, also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich mir denke, nee, Hollow Knight ist besser. Ich weiß nicht, ob, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und ich ein bisschen das Gefühl legen konnte und vielleicht noch ein paar Prozente geholt habe irgendwann, ob sich da das nochmal legt und ob ich vielleicht in 3 Jahren denke, ich starte nochmal einen neuen Run, weiß ich nicht. Nur jetzt gerade war Hollow Knight einfach durch die kondensiertere Erfahrung, die insgesamt einfach für mich irgendwie ein bisschen positiver befleckt war, irgendwie besser, aber beides sind halt 10 von 10 Spiele, um das nochmal zu sagen.
Ist absolut fair.
Damit kommen wir aber jetzt wirklich zu den Spielen der nächsten Folge, denn Silksong hat auch für Chris irgendwann mal ein Ende und auch er muss irgendwann mal ein anderes Spiel einlegen. Dazu werfen wir wieder Picks in die Runde. Diesmal sind es nur 3, dadurch, dass Timo nicht da ist. Der muss sich aber dann einfach der Wahl von uns dreien beugen und natürlich der Wahl von euch, denn ihr, liebe Community, dürft entscheiden. Bevor wir aber zu den Picks kommen, hat Kuro noch was zu sagen.
Also Timo hat ja in die Gruppe noch geschrieben, mein Pick war Ark Raiders, aber ich finde, das sollten wir einfach ignorieren.
Das wird ignoriert.
Das ignorieren wir auch. Das habe ich schon mit meiner Anmoderation zu diesem Segment
gesagt. Ja, aber ich meinte nur so, weil er hat ja theoretisch schon was gesagt.
Ich weiß.
Aber ich finde, es zählen nur Leute, die da...
Das ist eben keine Stimme.
Exakt, finde ich nämlich auch. Also ganz davon ab, Ark Raiders. Aber ja, nee. Sorry. Ja.
Nee. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Dieser Gedanke ist weg. Der kommt mir vielleicht gleich wieder. Lieber Chris, was ist dein Spiel? Was wirfst du in die Runde?
Mein Pick, und ich tue jetzt einfach so, als hätte Timur gar nichts gesagt, ist quasi für Timur. Ich pick quasi für Timur, weil ich bin die Stimme der Leute, die nicht hier sind. Timur hätte hundertprozentig, da kann mir jeder sagen, was er will, hätte er Ghost of Yotei genommen als Pick.
Aha.
Das glaube ich nämlich, weil Timo war ein großer Freund von Tsushima.
Schon die ganze Folge über Ghost of Yotei geredet hat.
Also dann setze ich aus oder so, I guess.
Was die Mod? Nee, tatsächlich, Ghost of Yotei ist bei mir der Pick. Ich mochte Tsushima. Und dann habe ich ein Video gesehen bei YouTube. YouTube ist dieses Ding im Internet, wo man Videos hochladen kann. Und da gibt es einen Channel, den mag ich tatsächlich ganz gerne, Game 2. Da ist jetzt gerade, warum Ghost of Yotei ein absolutes Open-World-Highlight geworden ist, Ausrufezeichen, ist das Video. Guckt euch das an. Ich muss gar nicht mehr dazu sagen. Das Video habe ich gesehen und dann stand der Pick für mich fest. Ey, vielleicht die besten 12 Minuten 39, die ihr je in eurem Leben gesehen habt. Guckt euch das einfach an.
So. Und wenn ihr euch das Video nicht anguckt und Ghost of Yotei trotzdem in ausgewählt wird für die nächste Folge, lese ich einfach nochmal meinen Off-Text vor.
Finde ich auch gut. Aber angenommen, es wird es nicht, weil du hast ja vielleicht einen anderen, besseren Pick, auf den die Zuhörenden mehr Bock haben.
Wir haben ja heute schon so viel über Indie-Games geredet und wie cool Indie-Games sind, sei es man ist auf der Gamescom zu Gast oder wir schauen uns die bestbewertesten Spiele des Jahres an. Alles Indie-Games. Wir haben Silksong. Wir haben ne Blueprints, Clair Obscur, Expedition 33 und wir hatten, was war es denn noch? Was war denn das vierte Spiel jetzt? Blueprints, Silksong, Expedition und
Hades.
Hades, genau. Aber es gibt ja, und das sind alles, also ne, wenn man so Team Cherry anschaut, das ist ja ein etabliertes Studio mittlerweile. Aber es gibt noch ein Indie-Studio, das mit einem Spiel für Furore gesorgt hat vor vielen Jahren. Marvin, möchte es erraten? Vielleicht?
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du hin willst.
Und zwar ist es Yacht Club Games. Und Yacht Club Games hat gemacht was?
Shovel Knight.
Shovel Knight, so. Genau. Und das ist ein hervorragendes Jump'n'Run Action-Plattformer gewesen. Und Yacht Club Games hat jetzt ein neues Spiel, nachdem es 400 Millionen Erweiterungen zu Shovel Knight gab. Und zwar erscheint jetzt dieser Tage tatsächlich ein neues Spiel von Yacht Club Games, Mina the Hollower. Und Mina the Hollower wird tatsächlich mal was komplett Neues. Ist vom Look her, sieht es aus, als kommt es frisch vom Game Boy Color. Vom Spielstil sieht es aus, als hätte sich Yacht Club Games heftig von den Game Boy The Legend of Zelda Spielen inspirieren lassen. Ich habe schon kurz mit Rocket Beans Gregor darüber gesprochen. Er meinte, es hat auch irgendwie so ein bisschen was von einem Castlevania. Und das sind alles irgendwie so Schlagworte, die mich sehr, sehr neugierig machen. Shovel Knight ist geil. In Yacht Club Games I trust. Die machen mal was Neues. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Was Neues, indem sie was Altes machen.
Geiler Pick.
Ja, spannend. Was ich vorhin sagen wollte, ist nämlich, wie ihr voten könnt. Nämlich, das könnt ihr zum einen auf Threads machen, zum anderen bei Spotify. Und an der Stelle auch ein riesen Shoutout an die Leute, die das letzte Mal bei Spotify kommentiert haben, dass sie die eine Person sind, die sich immer gerne Kuros Warhammer-Geschichten anhören. Anscheinend gibt's mehr als eine Person, die deswegen bei uns rein.
Das ist tatsächlich sehr witzig, weil als ich mit Nate Fox von Sucker Punch geredet habe, haben wir auch kurz über Warhammer geredet. Denn er hat nämlich Töchter.
Den Podcast gehört.
Auch wahrscheinlich, auch wenn er nicht Deutsch kann. Aber er kann vielleicht auch mittlerweile ein bisschen Deutsch. Vielleicht haben wir ein bisschen was. Aber, er war mit seinen beiden kleinen Töchtern nämlich bei einem Games Workshop-Laden. Und er hat gesagt, auch wenn er persönlich jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit Warhammer hat, fand er es bemerkenswert, wie, wenn man einen Games Workshop-Laden betritt, sich die Leute um einen kümmern und sagen so, ach, du interessierst dich für Warhammer. Und selbst wenn du sagst, nee, eigentlich bin ich nur hier wegen so. Es ist wirklich ein bisschen wie eine Sekte, weil dann kommen die nämlich direkt an, ach, willst du vielleicht mal deine eigene erste Figur bemalen? Hier hast du eine Figur und Farbe. Und das hat dieser Games Workshop-Typ mit den Töchtern gemacht. Und die sind jetzt Feuer und Flamme.
Ich bestätige das komplett. Das war exakt das, was bei Gwen und mir auch passiert ist. Also Gwen damals noch, was weiß ich, 4 oder sowas, als ich das erste Mal mit ihrem Games Workshop war und sie direkt, du kriegst ja dann eine Auswahl an Figuren gezeigt und du darfst ja eine aussuchen. Sie hat sich dann den Tyranniden genommen, war sehr stolz auf sie und dann halt auch direkt noch eine Pink geschenkt gekriegt, weil sie gesagt hat, sie würde ihn gerne pink an, weil die sind so smart und es hat so gut funktioniert. Steffi und ich hier Orks und Space Marines bemalt und sie saß da und hat ihren pinken Tyranniden. Es war so geil. Und seitdem malt sie konstant mit uns noch weiter Warhammer-Figuren. So holt man sich die Leute.
So, check.
Und auf jeden Fall Shoutout an die Spotify-KommentatorInnen. Macht damit gerne weiter. Ich finde es wahnsinnig cool, das zu lesen. Und Kuro wurden ja auch Fragen gestellt. Also nutzt das super gerne. Dem Algorithmus hilft es bestimmt.
Ey, weißt du was?
Spotify freut sich da bestimmt.
Wir können das auch so machen.
Ja.
Kommentiert auf Spotify und stellt uns eine Frage. Ja. Und wir werden diese Frage in der nächsten Folge beantworten am Ende.
Geil.
Geil.
Machen wir.
Gute Idee. Gibt ein High Five. Weiß nicht, ob man das gehört hat. Mein Spiel, mein Pick für die nächste Folge ist, und es wird die Leute, die den Podcast schon länger verfolgen und die legendäre Folge namens Pokémon Plexiglas kennen, nicht verwundern. Es ist Pokémon Legenden A bis Z, der neueste Ableger der Pokémon Legends Reihe. Vor allem Arceus damals ganz, ganz großes Ding für mich gewesen, weil das sehr viel gemacht hat, was ich mir immer von einem Pokémon-Spiel gewünscht hat, nämlich rumlaufen, einfach Bälle auf wilde Pokémon werfen und dann habe ich die gefangen. Nicht irgendwie mit denen kämpfen müssen oder sonst irgendwas. Auch das gab's, aber auch das war alles in der Open World und das war ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, wie der neue Teil wird. Weniger freie Wildnis, weniger altes Japan, dafür mehr Zukunft und in der Stadt. Ob das Setting aufgeht, ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls neugierig, wie die Umsetzung sein wird, wie die Performance auf der Switch 2 sein wird, weil auch das ist bei Pokémon-Spielen ja immer ein bisschen, wer weiß. Von daher bin ich da sehr, sehr, sehr gespannt. Und wenn ihr möchtet, dass Chris nochmals Pokémon spielt, was er ja bekannterweise sehr gerne tut, dann votet für Pokémon. Und an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns auch uns langsam aus dieser Folge. Wir haben wieder eine gute Zeit hingelegt. Ich glaube, über Silksong hätten wir noch ewig und drei Tage reden können, selbst mit dem Wissensstand, den Kuro hat. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Und bevor wir in die Verabschiedung gehen, gebe ich Chris nochmal ganz kurzes Wort.
Genau, also wir haben ja hier alles spoilerfrei und sowas gehalten. Wir haben bei, darf ich vorstellen, einen Silksong-Cast gemacht, der es ein bisschen versucht einzuteilen in die Akte, die dir das Spiel gibt. Also auch da kann man reinhören und kann dann irgendwann auf Pause drücken. Aber der Cast ist, da will ich sagen, ist ein 100% Cast. Da reden wir 4 Stunden über Silksong. Also wenn ihr euch denkt, jetzt bin ich aber enttäuscht, mein Lieblingsthema wurde nicht angesprochen, garantiert wurde es in einem anderen Podcast angesprochen. Also so. Schaut darüber.
Shoutout, darf ich vorstellen, generell immer für tolle Spiele-Reviews, Expertisen, Meinung.
Das lieb.
Lohnt sich sowieso immer. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Kuro, Chris, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um ein bisschen über Silksong, die Gamescom und viele weitere Themen zu sprechen. Wir hören uns in der nächsten Folge, die dann jetzt habe ich natürlich nicht vorbereitet. Die kommt raus im November, am 13. November, 2 Tage vom besten Tag des Jahres.
Ciao!
Ich wünsche euch Ciao! Einen schönen Ciao! Und wir hören jetzt, wie heißt sie nochmal? Ich hab vergessen, bin so schlecht mit Namen. Da 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 da.
Shrimps in die Fan.
Shrimps, Dankeschön. Der hören wir uns ja mal ein bisschen zu und damit verabschieden wir uns aus der Folge. Tschüss.
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.
Sagt mal, wo war eigentlich Timo?